Lass uns Platz nehmen. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ich muss dich immer haben. Und wir brauchen ihn von morgens bis abends, von Montag bis Sonntag, wir brauchen ihn jeden Tag. Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Halleluja. Mein Thema heute ist, wie man Versuchungen überwindet. Und wir haben alle Anfechtungen, wir haben alle Versuchungen, wir werden alle angegriffen, wir haben alle Schwierigkeiten, wir haben Kämpfe in Hülle und Fülle. Wie überwinde ich meine Kämpfe? Und ich möchte heute Abend die Versuchung Jesu kurz beleuchten, aber auch unsere Versuchung, denn seine Versuchung ist unsere Versuchung, sein Kampf ist unser Kampf, sein Sieg ist unser Sieg. Wir wollen von Jesus lernen. Zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich ein gutes Thema. Wie bekomme ich Gebetserhöhungen? Wer braucht Gebetserhöhungen? Wir alle wahrscheinlich. Ja, da ist keiner ausgenommen. Wir brauchen ständig, permanent Gebetserhöhungen. Und Gebetserhöhung ist ein Beweis, Gott lebt. Gott ist auf dem Thron. Gott hat Sagen. Also, wenn Gott unsere Gebete hört. Zum Billy Graham kam einmal eine Frau und sagte, Gott ist tot. Ich sagte, das ist komisch, aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Verstehst du? Wie kann er tot sein, wenn du heute Morgen noch mit ihm gesprochen hast? Also Gebetserhörungen, nicht nur, dass du mit Gott redest, sondern dass er dich hört, dich versteht, dir hilft, eingreift in deinem Leben und. Am Sonntag, also wird das Thema sein um 10 Uhr, lebe ein glückliches Leben. Christen sollen happy sein. Christen sollen wissen, wir haben alle ein happy end. Das christliche Leben ist nicht nur, ich muss leiden, ich muss Schwierigkeiten haben, ich muss harte Dinge schlucken und verdauen. Nein, christliche Leben ist glücklich sein. Wir fliegen drüber hinweg. Wir schauen auf den Herrn und die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler und die hüpfen drüber. Preis Gott. Wie überwinde ich meine Versuchungen? Das ist heute mein Thema. Am nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, werde ich über die Führung Gottes sprechen. Erlebe die Führung Gottes. Gebetserhörungen und jetzt dann am nächsten Mittwoch dann die Führung Gottes. Heute, wir schwimmen gegen den Strom. Wir sind lebendige Fische. Halleluja. Preis Gott. Wir kennen ja die Bitte im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Früher hat man noch gebetet, erlöse uns von dem Übel. Beides ist schlecht genug. Das Böse und das Übel. So, führe uns nicht in Versuchung. Gott versucht niemand. Also das uns muss ganz klar sein, der Versucher ist immer der Teufel. Und nicht einmal der, sondern unser Fleisch. Dein Ego ist es, was dich anficht. Das kannst nicht, das geht nicht, das ist unmöglich. Verstehst du? Und die Umstände ringsherum. Wir leben in der Endzeit. Und deshalb, wir dürfen beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Wir dürfen sogar noch mehr beten. In Matthäus 24 heißt es, in der Endzeit, wir sollen bitten, Herr, hilf, dass unsere Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Also das heißt am Feiertag. Und wenn es kalt ist, wenn man irgendwo übernachten kann, wenn es ja schlimme äußere natürliche Zustände sind und bewahre uns vor der Flucht im Winter und am Feiertag. Und wenn es schon kommt, wenn es nicht anders geht, lass es so abgehen, dass es so glimpflich wie möglich ist, so wenig Kratzer wie nur möglich. Gott kann uns bewahren, wenn wir ihn darum bitten. Aber manchmal müssen wir durch die Hölle durch die Schwierigkeiten. Führe uns nicht in Versuchung. Versuchung wird dem Vater unser auch ganz groß geschrieben und führe uns nicht in dieses Übel, in diese schreckliche Situation. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, in der Endzeit, dann würde kein Mensch selig werden. Also das gehört alles dazu. Mit der Versuchung, wie gehe ich da drin um? Weißt du, ich darf bitten, Herr, es kommt, es muss kommen, kann ich nicht abwenden, kann ich nicht verhindern, es geht nicht zu stoppen, es kommt, aber wenn es kommt, bitte so glimpflich wie möglich, dass ich noch mit der heilen Haut irgendwo noch davon komme. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Versuchung. Wer ist der Versucher? Lass uns über nachdenken. Und weißt du, nach der Taufe von Jesus, da heißt es, und der Geist nahm ihn und führte in der Wüste, dass er versucht würde. Also alle, die getauft worden sind, die sollen sich gefasst machen, es geht in die Wüste und man wird versucht. Denn das, was Jesus widerfahren ist, passiert auch uns. Nach der Bekehrung kommt die Wüste, kommen die Probleme, da bist du getestet. Ist dein Glaube echt oder ist alles nur Scheinheiligkeit, Frömmelei, was das auch ist? Oder nach deiner Geistestaufe, Da wirst du in die Wüste geführt. Jesus wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Jesus war bekehrt. Jesus hat sich taufen lassen. Er hat Gottes Willen getan. Er war Gott gehorsam. Und dann nimmt der Heilige Geist und führt ihn in die Wüste. Dort wird er getestet. Beobachte, gerade viele Christen, wie die versagen. Viele Christen versagen nach der Taufe, auch biblischen Taufe, ob es Untertauchen ist. Glaub doch nicht, dass wenn du getauft bist, dann bist du gefeit gegen alles Gemeinde, gegen das Dämonische, gegen den Teufel, wie sie haben angefochten. Schau, wann waren die meisten Leute in der Kirche? Nach der Konfirmation. Verstehst du, Taufbunderneuerung. Egal was es ist, also da sind sie dann weg vom Fenster. Oder viele Christen, auch wenn die nicht aufpassen, wenn die nicht in der Heiligung leben, wenn die nicht den Herrn suchen, sich an den Herrn festhalten, die sind morgen vom Fenster weg. Dann nützt deine biblische Taufe nichts. Dann nützt das ganze religiöse Zeug nichts. Weißt du, man hat Gnade bekommen, man ist getauft worden und dann dachten, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich den Fahrstand zum Himmel. Nein, jetzt fängt es richtig an. Damit er vom Teufel versucht werden soll. Verstehst du? Deshalb wurde Jesus in die Wüste gebracht. Wie geht's nach deiner Taufe? Verstehst du, wie geht's nach deiner Taufe weiter? Überleg einmal. So viele sind getauft worden und so viele sind vom Fenster weg. Entschuldigung, aber das ist so. Das ist die Situation. So viele sind von Gott berührt worden und die sind vom Fenster weg. Wo sind sie heute? So genauso die gleiche Frage ist nach der Konfirmation. Da holt man sich seine Geschenke ab, da macht man eine schöne Feier und dann ist man ja das letzte Mal in der Kirche gewesen. Und dann irgendwo dann zur Beerdigung, vielleicht zur Hochzeit noch oder sonst geht man da. Taufe ist noch kein Garantieschein für den Himmel. Auch bestimmte Segnungen, bestimmte Heilungen. So viele überleben nicht die nächsten 3 Wochen. Das ist die Tatsache, das ist die Tatsache. Weil sie nicht mehr weitermachen. Sie hören irgendwo auf. Sie denken, jetzt, das habe ich alles. Das ist alles in der Gnade. Ich lebe jetzt nur noch von der Gnade. Nein, jetzt beginnt der Kampf des Glaubens. Paulus sagt, ich laufe den Lauf. Ich fechte nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Es geht weiter. Bis zur Bekehrung, da wirst du vom Heiland getragen, geliebt. Weißt du, da denkst, ach, das ist doch herrlich. Der Herr sorgt für mich. Aber nachher, nach der Taufe musst du selber sorgen. Nach der Taufe musst du selber kämpfen. Nach der Taufe musst du selber arbeiten. Nach der Geistesfülle, verstehst du, das hast du alles. Das hast du einen Tank voll Benzin, jetzt pst, weiter. Kämpfe weiter den guten Kampf. Nach der Bekehrung müssen wir selber weitermachen. Müssen selbst auf eigene Füße stehen. Müssen selbst an uns arbeiten. Das wird einem nichts geschenkt. Bis zu der Begegnung mit Gott, bis zur Wiedergeburt, hat der Herr alles getan. Da warst du im Bauch der Mutter, verstehst du, als Embryo, und dann bist du geboren und jetzt musst du selber gucken, wo kriegst du dein Futter her. Jetzt musst du selber dafür sorgen, dass du anfängst zu sprechen, zu laufen, zu arbeiten und zu wachsen. Nach der Taufe wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und sich selbst überlassen. Und das passiert genau das Gleiche auch mit uns nach der Taufe. Wir haben alles, wir haben die Gnade erlebt, wir sind gerechtfertigt vor Gott. Wir haben ja, die Seligkeit in uns, diese Gottseligkeit. Wir haben alles, was wir brauchen für ein gottseliges Leben. Und jetzt sagt der Herr, jetzt kämpfe weiter, renne weiter, arbeite weiter. Und Jesus wurde der Versuchung überlassen. Jetzt kämpf gegen den Teufel. Jeder Gläubige hat so viel Energie und so viel Kraft, dass er den Teufel überwinden kann. Du musst also nicht groß beten, jetzt Herr, hilf mir, steh mir bei. Die Kraft ist in uns und wir müssen dort arbeiten. Wir werden getestet, ob das alles echt ist oder nicht, was wir erlebt haben. Ich denke nur an den König Salomo, der betet, oh Gott, gib mir Weisheit, dass ich das große Volk, so groß war es gar nicht, regieren kann. Verstehst du? Dann betet er so fromm und Gott sagt, ja, ich werde dir Weisheit geben. Und hat er kaum Amen gesagt, da kommen 2 Frauen und bringen da ein totes Kind und ein lebendiges Kind. Und du kennst dieses salomonische Urteil. Jetzt musst du das urteilen. Wem gehört das Kind jetzt? Welche Mutter? Und die echte Mutter, die hat dann gesagt, lass die lieber. Die soll das Kind behalten. Hauptsache, das Kind lebt. Wir wollen das Kind nicht halbieren. Du siehst, du betest, Herr, gib mir Kraft. Und dann kommt eine Prüfung. Du betest, Herr, gib mir Gesundheit. Da kommt die Krankheit. Und jetzt kämpfe dagegen. Du bittest, Herr, gib mir Geld und so weiter. Du kriegst das Geld, aber dann kommen die Spannungen, Schwierigkeiten, die Forderungen. Da klopft jemand an der Tür und sagt, ich brauche wieder was von dir. Du siehst also, wenn du betest, du bekommst es, aber gleichzeitig wirst du getestet, willst du und kannst du das auch behalten. Bei Jesus, Weißt du, Jesus wurde getestet in der Wüste, sein Fleisch wurde getestet. Auch wenn es göttliches Fleisch war, auch wenn er von der Jungfrau Maria geboren wurde, sein Fleisch wurde getestet. Und wenn du wiedergeboren bist, du bist auch eine neue Schöpfung in Gott. Deine neue Schöpfung wird getestet, du wirst geprüft. Dein Ego wird getestet. Weißt du, das Ich, was machst du? Und Jesus wurde in dreifacher Weise getestet. Seine Macht gelüste. Verstehst du, Jesus der Allmächtige, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Verstehst du, jetzt wird getestet. Beweise deine Macht. Zeig, was du aus Steinen Brot machen kannst. Du bekommst die Macht, aber jetzt wird getestet. Wie gehst du damit um? Jeder Getaufte wird getestet. Was machst du mit dem, was Gott macht? Überlässt du dich Gott? Vertraust du ihm, dass Gott dich versorgt? Oder ergreifst du die Initiative, ich mach das schon. Yes, we can. Oder das schaffen wir. Du kennst ja diese frommen Sprüche. Und die schaffen doch gar nichts, wenn es darauf ankommt. Der Teufel will, dass du etwas unternimmst. Auch Jesus. Unternimm was. Tu was. Weißt du, wenn du Hunger hast, dann mach die Steine. Du kannst ja, ja, was weiß ich, was wunderbares Gericht draus machen aus Steine. Du kannst das. Mach das. Du musst nur ein Wort sprechen. Sprich ein Machtwort und die Steine werden, was weiß ich, zum Kuchen. Oder zum Schnitzel. Oder sonst was. Tu was. Genau diese Versuchung ist, jetzt bist du Christ, du kennst das Wort Gottes, Macht liegt auf deiner Zunge, Leben und Tod liegt auf deiner Zunge, du hast Autorität. Wenn du zum Berg sprichst, Berg hebe dich weg und verschwinde. Du hast Autorität. Macht liegt in deinen Worten. Du weißt jetzt, du bist Königskind. Befehl, sprich, gebiete. Und da werden die Engel springen und für dich arbeiten. Aber jetzt kommt es darauf an, ist es vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn? Das, was du gebietest. Weißt du, unternimm was. Das ist, was der Teufel Christen, Charismatiker und Pfingstler zuruft und ins Ohr flößt. Unternimm was, tu es, gebiete, steh dagegen. Weißt du, mach die Steine zu Brot. Spring runter, der Herr wird dich tragen. Sei doch nicht so zimperlich und ängstlich und furchtsam. Weißt du, Gottesfurcht ist das, was wir lernen müssen nach der Bekehrung. Herr, ich mache nur das, was du mir sagst, und sonst bewege ich nicht mal den kleinen Finger. Da werden wir getestet, ob wir aus uns heraus was tun oder auch durch die Leitung des Heiligen Geistes. Auf dein Wort hin werfe ich das Netz aus und mache einen großen Fischfang. Siehe Petrus. So, es zeigt sich, ob wir etwas erzwingen. Und ich habe einfach euch schon oft erzählt, weißt du, dass alles erzwungen ist vom Teufel. Da zahlst du Geld und Opfer seine Freizeit, Opfer seine Kraft, deine Gesundheit, alles Mögliche. Dein Wille geschehe. Wir sollen immer wieder im Willen Gottes beten. Herr, es ist dein Wille, dass das und das passiert. Ich habe heute Jörg erzählt, ich habe gesagt, weißt du, meine Frau hat genau die gleiche schlimme Operation gehabt wie seine Frau mit Gehirnoperation. Und dann eines Tages komme ich ins Krankenhaus und dann sagte Johannes, der Heiland war bei mir heute. Der Herr hat gesagt, du kommst nach Hause, aber nicht zu dir, ich gehe zum Himmel. Zum Heiland. Ich bin nach Hause gegangen, habe auf die Knie gelegen, habe gesagt, lieber Gott, es ist unmöglich, du kannst uns nicht jetzt die Heide holen und so weiter. Und betete und dann, die wurde entlassen ein paar Tage später, obwohl sie ja dem Tode nahe war. Das war 2001, lange Zeit. Verstehst du, aber dann kamen die Probleme, verstehst du, dann kam die Krankheit, dann kam Behinderung, dann kam so viel das andere mehr, dass ich heute manchmal sage, Heiland, mir wäre so viel erspart geblieben, wenn du sie damals heimgenommen hättest. In aller Liebe, ich liebe sie. Aber das sind Probleme, wenn du etwas erzwingst im Willen Gottes, zahlst du die Rechnung. Da blutest und blechst, ja, du kannst nicht einfach mit, Gott hört dein Gebet und Gott wird dein Gebet erhören, verstehst du, er hat mein Gebet erhört. Und das sind schon 15 Jahre. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach. Dann musst du die Last tragen. Dann musst du büßen. Dann musst du auslöffeln die Suppe. Gott erhört unsere Gebete. Deshalb, wir sollen, wenn wir beten, immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschehe. An diesem Gebet habe ich eines gelernt, für mich persönlich, dein Wille geschehe. Nicht, was ich will, was ich mir wünsche, was richtig wäre oder was falsch wäre. Dein Wille geschehe. Du kannst Gott nicht vergewaltigen und solltest nicht vergewaltigen. Wenn du das tust, dann löffelst du die Suppe aus nachher. Und ich tue das, ich löffle die Suppe aus, das ist jetzt egal. Ich habe das gewollt, ich habe das selbst verursacht, ich habe das erkannt. Weißt du, und das ist gut, wenn man das selber erkennt nachher, dann sagt gut, jetzt muss ich durch diesen Weg gehen. Wenn Gott etwas tut, weißt du, dann tut er es freiwillig und dein Wille geschehe. Wir sollen Gott immer um seinen Willen fragen. Wir sollten Gott nicht zwingen, wir sollten Gott nicht überreden. Verstehst du auch jetzt, wenn wir angenommen irgendein Problem haben? Herr, das musst du unbedingt tun, ich brauche das, das geht nicht. Was sagen die Leute? Und dergleichen. Wenn du Gott zu irgendetwas zwingst, die Rechnung kriegst du nachher geliefert. Kommt auf deine Kosten. Verstehst du? Und sonst sagt der Herr, ich mach das. Wenn Gott was tut, dann tut er es freiwillig, ungezwungen, ungebeten. Hör mir zu, ungebeten. Er macht es, wie er es will. Dein Wille geschehe. Und ohne Zwang. Und dann sagt er, jetzt kannst du das machen. Es geht in deinem Willen. Du birgst dich in meinen Willen und ich überlasse es dir. Ich gebe dir den Auftrag, die Anweisung, den Befehl. Komm rauf oder komm mit mir oder mach das. Wir müssen die Bitten, die Gebete von Gott bekommen. Und dann werden wir auch richtig beten. Aber oft, wir plappern wie die Heiden. Wir denken, das ist so, das muss so und so und so sein. Das ist die Versuchung. Wir denken, es müsste so und so und so sein. Und das, wenn Gott arbeitet, es kommt immer anders. Gott kommt immer durch die Hintertür. Da bittet es nie den Haupteingang. Er ist ein Profi. So, bitten, Herr, gib mir den Wunsch, die Kraft. Wie heißt es dann in der Bibel einmal? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Er weiß, was du verkraftest. Er weiß, wie viel Energie du hast. Vertraue ihm. Deshalb ist es so wichtig, leg es in die Hände Gottes und sag, Herr, du machst es. Dein Wille geschehe. Das ist das schwerste Gebet überhaupt. Dein Wille geschehe. Sich im Willen Gottes fallen zu lassen. Den Willen Gottes zu suchen. Wenn wir in die Hände Gottes uns fallen lassen, uns dem Herrn überlassen, dann werden wir von Gott geführt, von Gott gelehrt, von Gott versorgt. Und dann folgen wir den Anweisungen. Weißt, wir brauchen den Stupser, diesen Anstoß vom Herrn. Und dann kannst du nachher weiter. Dann musst du weitermachen. Der Herr installiert es, der Herr führt es ein und dann musst du weiter den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Das ist dann dein Kampf. Aber der Herr hat Ja gesagt. Die Versuchungen überwinden, das ist mein Thema. Wie mache ich das? Indem ich konsequent auf Gott höre. Und das, weißt du, das ist nicht einfach, konsequent auf Gott zu hören, was er euch sagt, das tut. Das ist richtig, das ist biblisch. Das ist normal, was er euch sagt. Wir werden Überwinder, wenn wir das Gewöhnliche verlassen, das Natürliche verlassen, das Irdische verlassen, das Menschliche verlassen und uns auf Gott allein verlassen. Weißt du, das Althergebrachte, ist ja ganz normal, wenn jemand krank ist, dass er betet, Herr, mach gesund. Aber ob es richtig ist, dass der Mensch gesund wird, dass es Gottes Wille ist, das ist gar nicht mal gesagt. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart habe ich eine Frau gehabt, die war ein ganzes Jahr lang, ging mir die Frau auf den Nerven, eine Geschäftsfrau, eine schöne, hübsche Frau, aber die hat Krebs gehabt und war noch ein paar andere Sachen und die hat Probleme gehabt. Und jedes Mal, wenn ich Altar rufe, macht, egal für was, ob Bekehrung ist oder Heilung ist oder jedes Mal, wenn ich nach vorne Leute gerufen habe, ging sie nach vorne. Und irgendwann habe ich gesagt, lieber Gott, es war autofreier Sonntag, ich werde es nie vergessen, das habe ich mir gut gemerkt. Dann gehe ich runter und mache mit Gott einen Vertrag unterwegs. Ich habe gesagt, lieber Heiland, ich werde heute genauso vom Glauben predigen wie alle anderen Tage auch. Und ich bin sicher, die Frau wird wieder nach vorne kommen. Die Leute in der Gemeinde haben gesagt, guck mal, der Pastor betet für die Frau und die wird nicht geheilt. Die hat gar keine Vollmacht. Verstehst du? Und ich habe gesagt, lieber Gott, die Leute munkeln schon, ich habe keine Vollmacht, verstehst du? Ich bete für die Frau, da passiert nichts und so weiter. Und dann mache ich dann predige ich so stark vom Glauben, ich war so stark vom Glauben, von Gott berührt, dann kommen sie nach vorne, da fällt mir meine Abmachung, die ich mit Gott gemacht habe. Ich habe gesagt, lieber Gott, denk an das, was wir unterwegs besprochen haben. Also wenn du die Frau nicht heilst, ich höre auf zu predigen, denn ich will nicht mal länger mehr anhören, verstehst du, Pastor Matthäus, das hat keine Vollmacht. Und dann lege ich die Hände auf, die Frau fängt an zu zittern, wurde geheilt, ging zum Arzt, wurde alles festgestellt, alles in bester Ordnung. Du würdest sagen, Halleluja, ich sage, pfui Teufel. Verstehst du, kein Halleluja. Die Frau war hier zum letzten Mal im Gottesdienst. Dann gehe ich von Stuttgart nach Heilbronn, besucht sie mich noch, macht so eine Gefälligkeitsbesuch, sagt, Pastor, hier ist die Bibel, die sie mir geschenkt haben bei meiner Bekehrung. Jetzt habe ich alles, was ich brauche, jetzt brauche ich nichts mehr. Verstehst du? Deshalb, ich sage manchmal, verflucht sei der Tag. Verstehst du? Der Heilung, der Segnung, der Bekehrung. wenn wir nicht weitermachen. Die Frau, ich weiß nicht, was sie heute macht, aber die hat alles abgegeben. Ich habe alles, was ich brauche. Das ist keine große Gnade. Wir müssen an der Gnade weitermachen. Lieber, ich würde sagen, lieber kommt sie noch 100 Jahre nach vorne, jedes Mal, jeden Sonntag, und man betet mit ihr, und aber sie ist im Fest im Glauben, sie sucht Gott, sie klammert sich an Gott, hält sich an Gott fest. Deshalb, viele sind bei der Segnung zum letzten Mal im Gottesdienst gewesen. Ich kenne sowas. Mir muss man nicht erzählen. Ich predige schon über 50 Jahre. Und ich sehe, weißt du, Leute sind von Gott berührt. Eigentlich sollten sie jetzt weitermachen. Kontinuierlich, konstant. Weißt du, Gott geht eine ganz andere Art und Weise. Diese Frau hätte Jesus gebraucht, mehr denn je zuvor. Jetzt nach der Heilung, dass sie Gott lobt. Gott hat einen Plan vielleicht für ihr Leben gehabt. Ich weiß es nicht, wo die geblieben ist. Einfach verschwunden. Wir überwinden die Versuchungen. Wie? Indem wir sagen, nein, ich mache weiter. Gott, ob du mich heilst oder nicht heilst, ob du mir hilfst oder nicht hilfst, ob du mich versorgst oder nicht versorgst, ob du mich führst oder nicht, ich mache weiter. Ich brauche da nicht unbedingt irgendwelche sentimentale Gefühle. Wahre Christen sagen viel mehr Nein als Ja. Glaub ich das? Jesus hat dreimal dem Teufel Nein gesagt, dem Fleisch, dem Ego, dem irdischen Menschen Jesus. Nein. Ich gelöste nicht nach Macht. Ich werde die Steine nicht zu Brot machen. Lieber verhungere ich. Verstehst du, um was es geht? Lieber krepiere ich. Wahre Christen sind keine großen Ja-Sager. Die sagen Nein. Denn der Teufel will rausquetschen, dass du etwas tust, was du nicht tun solltest. Du kannst es tun, du kannst beten, du kannst Gott zwingen, du kannst Gott manipulieren. Aber das bringt dir nichts. Nein zu dem Bösen, nein zu dem Negativen. Aber was ist das Negative? Das musst du zuerst mal rausfinden. Was ist das Übel? Nicht die Heilung. Verstehst du? Was nützt es, wenn du geheilt bist und dann im Glauben abfällst und in die Welt gehst und verloren gehst? Dem, was hat die Welt lieb gewonnen? Was hast du dann davon? Nein zu den Ungläubigen. Nein zur Sünde. Verstehst du? Wir müssen so oft Nein sagen. Die Ungläubigen ja, sagen immer wieder, mach das, mach das, mach das. Sie manipulieren einen. Denk an Hiob. Weißt du, im Leiden, da kommen die ganzen Ratgeber, verstehst du, die beraten dich und manipulieren und versuchen das zu sagen, das ist so und so, lieber Bruder Hiob, wir müssen Nein sagen zu unserem Ego. Dein Ego versucht immer zu dominieren. Weißt du, es ist schöner, dass alles glatt geht, dass du versorgt bist, dass du gesund bist. Es ist schöner, ja, von guten Mächten wunderbar geborgen. Aber wenn wir an Gott glauben, wir haben nicht immer die guten Mächte um uns herum. Wir haben Engel und wir müssen kämpfen. Und du siehst, und Satan versuchte Jesus, nicht der Heilige Geist. Wie wir manchmal denken, Satan versuchte Jesus. Weißt du, wir müssen so oft sagen, nein zum Teufel. Geh weg, scher dich. Und du siehst, wo hat Jesus Nein gesagt zum Teufel, als der Petrus sagte, Herr, das widerfahre dir nicht. Also vom Kreuz redete. Und sobald du was vom Kreuz, von Leiden, von Schwierigkeiten, von Spannungen, von Problemen hörst, oh Herr, das widerfahre dir nicht. Und da haben wir schon den Zirkus. Satan hinter mir. Wir müssen öfters dem Teufel Nein sagen. Weißt du, dass gerade die einfachen Wege, die bequemen Wege, die glatten Wege, der Herr führt uns nicht immer glatte, einfache Wege. Da geht's mal rauf und mal runter und dann kommst du in Schleudergefahr. Du musst öfters Nein sagen zu deinem Stolz. Es ist wichtig, dass du zu deinem Stolz weißt, ja, guck mal, ich zeige, ich bin ja Christ, ein Jünger Jesu. Stolz. So viele Christen, ihre Krankheit ist Stolz. Ich zeige, ich demonstriere meinen Glauben. Ich beweise meinen Glauben, ich gebe Zeugnis. Wir sollen auch Zeugnis geben, wenn wir versagt haben, wenn wir nicht geschafft haben, wenn es nicht gekommen ist, wenn wir es nicht erreicht haben. Stolz. Weißt du, wir wollen immer berichten, guck mal, sieht, ich kann von der Mauer springen und mir passiert nichts. Ich kann Risikos eingehen, ich komme immer durch. Ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Stolz. Weißt du, wenn du mit dem Heiland nachfolgst, du musst Demut lernen. Einfach, schaff's nicht, weiß nicht, kann nicht, will nicht, geht nicht. Wir müssen Nein sagen zu unserem Ego. Weißt du, die Sünde, wo Leute sogar in der Gemeinde tot umgefallen sind, bei Ananias und Sapphira, war Übertreibung. Und die Sünde der Christen ist Übertreibung. Das Übertreiben. Die denken, Ja, ich gebe vom Heiland Zeugnis und ich tue noch was dazu, ein bisschen. Weißt du, verschöne, verschnörgle oder was weiß ich, mach ein bisschen bunt, die ersten Buchstaben. Übertreibung. Habt ihr wirklich den Acker so teuer verkauft? Ja. Übertreibung. Wir müssen oft, weißt du, Angeberei, fromme Angeberei ist eine Krankheit. Und Gott will uns von unseren Krankheiten heilen. Diese inneren Krankheiten, das ist die Krankheit, nicht der Tumor, nicht der Krebs oder sonst irgendwie Beinbruch. Diese inneren Krankheiten, diese innere Gestörtheit, dieses Angeben immer wieder. Und wenn das nicht klappt, dann bist du krank. Nein zur Gesetzlichkeit. Wir müssen so oft Nein sagen. Also als ich Christ wurde, ich musste so viel absagen, so viel loslassen, so viel abgeben. Nein zu Ungerechtigkeit. Und du weißt manchmal viele Situationen nicht. Weißt du, warum der eine und, das, und der andere deswegen und das macht? Das sind oft Hintergründe, die du nicht kennst, die ich nicht kenne, den weiß nur der liebe Gott. Und wir sind manchmal so ungerecht zu anderen Menschen. Weil wir nicht in ihrer Haut drin stecken. Weil wir nicht ihr Leben leben. Und wir sollten anfangen, gerecht zu sein. Herr, dein Wille geschehe. Du weißt, was das Beste ist. Und ich weiß heute, warum meine Frau damals krank geworden ist. Sie hat einen Flug gehabt, war schon bezahlt, ein paar tausend Euro. Bezahlt für, bei einer Aglo-Konferenz in Washington irgendwo. Und die wäre genau am 11. September 2001, wäre sie auf diese Türme gewesen, hätte von einem Turm zum anderen rüber geguckt. Genau die Zeitpunkt, als diese Anschläge dort standen. Gott hat es verhindert. Hinterher weiß man, im Nachhinein, es wäre in diesem Reiseplan war das alles so drin, dass sie dort gewesen wäre. Und der Anschlag wäre passiert und dann wäre die Heidi schon im Himmel. Oder in der Asche. Aber Gott hat es verhindert. Weißt du, dass wir dann anstandslos wegen der Operation alles rückgängig machen konnten. Keine Reiseversicherung gehabt, deswegen, verstehst du, wurde alles abgetreten, weil es war Krankheit oder aus Krankheitsgründen konnte man alles rückgängig machen. Du weißt gar nicht, warum Gott das und das und das und jenes zulässt. Gott verschont uns vor schlimmeren Sachen. Kennst du seine Gedanken? Jetzt kann man natürlich sagen, das war ungerecht. Weißt du, kennst du die Gedanken Gottes? Gott kennt unsere Gedanken von ferne, unsere Wege von ferne. Und ehe wir was aussprechen, hat er schon alles geplant und gemacht. Wir müssen Nein sagen zu unseren eigenen Wegen. Und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Nein zu all den Dingen, was um uns herum geschieht, die Lieblosigkeit, die Heuchelei, die Zwänge. Nein, das nehme ich nicht an. Wir müssen öfters Nein sagen, dass wir nicht annehmen. Auch Geschenke. Weißt du, du musst aufpassen, von wem du dir was schenken lässt. Leute, die gesündigt haben, wenn die Leute da ihren Schmutz, das, was sie in der Sünde erwirtschaftet haben, wenn sie das schenken, da liegt kein Segen drauf. Ich nehme nichts an von Leuten, verstehst du, wenn die etwas geben und ich die Leute nicht kenne. Weißt du, ich habe in Stuttgart, ich war ein armer Pastor, war froh, dass ich überhaupt meine Miete bezahlen kann und leben kann. Da kommt doch so ein Jesuitenpriester und schenkt mir Gemüse und was weiß ich alles, Dosen, dass ich so für einen halben Monat versorgt bin. Und irgendwie kam mir, Johannes, das nimmst du nicht an, das schmeißt du alles in den Müll. Obwohl ich es gebraucht hätte. Weißt du, das ist die Versuchung, du brauchst es dringend. Du weißt nicht, wie es morgen weitergeht. Aber der Heilige Geist sagt, schmeiß es in den Müll. Und ich habe alles in den Müll geworfen. Nach einer Weile kommt er und fragt mich, wie geht's dir? Hast du keine Bauchschmerzen? Verstehst du? Das Ding meines Erachtens war wahrscheinlich vergiftet oder was weiß ich, was da alles drin war. Nicht, dass das Datum abgelaufen war, nein, da war alles aktuell. Aber weißt du, der Teufel versucht, dich zu Fall zu bringen. Und wir müssen, und dann wurde er böse. Ich habe gesagt, nein, ich habe nicht gesagt, wo ich das gelassen habe. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe das nicht genommen. Und dann sagte ich, wundere mich. Also, dass dir so gut geht. Und ich wusste, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Deshalb, ich warne dich von Leuten, die du nicht kennst, ob lieb oder nicht lieb sind, verwandt oder nicht verwandt sind. Du solltest den Heiligen Geist fragen, soll ich das annehmen oder nicht? Und in der Endzeit mehr denn je zuvor. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Uns wird heutzutage so viel unterjubelt. So viel wird uns angeboten. Und wir müssen lernen, vom Herrn uns inspirieren zu lassen, dass wir nicht alles schlucken, dass wir nicht alles mit Dank annehmen. Ist das wirklich vom Herrn? Und es zeigt sich. Weißt du, wenn es vom Herrn ist, dann ist es derjenige, wo es gibt ein Opfer. Da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Das sind so ein paar Kriterien. Beachte darauf, wir sollten nicht so großzügig sein. Alle sind liebe Menschen. Die meisten Menschen sind teufelnd. Hör mir zu, in aller Liebe. In der Bibel steht das einmal, du kommst leichter an einem Löwen vorbei, als an einem bösen Menschen. Steht in der Bibel. Der Löwe, der macht die Augen zu und sagt, lauf. Aber böse Menschen, die haben auf dich abgesehen. Sag nein zu den Dingen, was nicht von Gott kommt. Wir müssen uns mehr und mehr uns vom Heiligen Geist leiten lassen, in der Endzeit, in der wir jetzt leben, heutzutage, wo wir Verträge abschließen, mit wem uns Geschäftspartner einlassen. Weißt du, dann zahlst du vielleicht für den Rest deines Lebens nur noch Schulden, was der andere für dich eingebrockt haben. Ich kenne solche Leute, auch die ab und zu mal zu uns in den Gottesdienst kommen. Weißt du, die als Geschäftspartner haben sich eingelassen, da mitgemacht. Und was ist? Die zahlen die Zeche für die anderen. Wach auf, lieber Christ. Ist es so wichtig, dass du wach bist, dass du nicht mit Ungläubigen Geschäfte machst. Meine Bibel sagt klipp und klar, und da haben wir den Schlüssel, zieht nicht mit Ungläubigen am gleichen Joch. Und was für eine Gemeinschaft hat Finsternis und Licht, Gott und Satan? Du solltest als Christ mit Ungläubigen keine Geschäfte machen. Lieber verhungerst, dann machst nicht die Steine zu Brot. Lieber verhungerst. Ein wahrer Christ macht nichts unter Druck. Das ist das Nächste. Wie schütze ich mich vor Versuchungen, vor Anfechtungen? Alles, was unter Druck passiert, wo du gehetzt wirst, wo du getrieben wirst, und Satan ist ein Hetzer. Schnell, schnell, schnell. Weißt du, du solltest eine Nacht drüber schlafen, dir Gedanken machen, mal beten, mal mit anderen Leuten darüber sprechen, was denken sie darüber? Und dann auf die innere Stimme zu hören. Wahre Christen machen nichts unter Druck. Egal was es ist. Weißt du, der Teufel kommt ganz schnell. Die Eva ist allein im Garten. Weißt du, wenn Adam dabei gewesen wäre, die beiden hätten nicht gesündigt. Da stehe ich gerade dafür. Weil Adam wusste aus erster Hand, du sollst von allen Bäumen essen, aber nur nicht von diesen beiden da. Die Eva hat nicht diese direkte Inspiration gehabt. Die hat es aus zweiter Hand Information gehabt. Wir dürfen nicht von allen Bäumen essen. Wir haben da zwei Bäume, die im Garten stehen, die dürfen wir nicht anrühren und angucken. Und weil die Eva nicht die Information aus erster Hand hatte, ist sie zu Fall gebracht worden. Der Adam, der hätte gesagt, ach, Schlange, friss selbst, wenn du willst. Ich werde es nicht machen. Gott hat es gesagt, mir hat er gesagt. Aber der Eva, sollte Gott gesagt haben, irgendjemand. Du siehst, wie die Verführung anfängt. Wenn du die Information nicht aus erster Hand hast, direkt von Gott hast, bringt der Teufel dich zu Fall. Und dich nicht unter Druck setzen lassen. Die Eva hätte ganz anders machen können. Die hätte zu Adam gehen können. Adam, was denkst du? Wir haben da so Informationen, da wurde angebunden, der Baum ist wunderbar, die Frucht ist wunderbar und die macht sogar noch schlau und klug. Wir sollen essen. Dann hätte der Adam der Eva eine Ohrfeige gegeben. Was fällt dir ein? Gott hat uns verboten. Die hätten nicht gesündigt, aber weil die Eva allein war. Und es ist immer gefährlich, wenn der Mensch allein ist. Triff keine Entscheidung allein. Und triff nicht Entscheidungen unter Druck. Sprich mit irgendjemandem, mit einem Pastor, mit einem Seelsorger oder wen auch immer ist, mit irgendeinem Bruder, einer Schwester, auch wenn sie noch so dumm sind und keine Ahnung davon haben. Weißt du, manchmal haben Kinder und Narren, die sagen die Wahrheit. Nein, Onkel, das ist nicht so. Hör lieber auf Narren, auf die Ausländer, wer auch immer ist. Wir sollen viel mehr Informationen uns einholen von außerhalb. Wahrer Christ lässt sich nicht unter Druck setzen. Wahrer Christ trifft nicht allein die Entscheidung. Da fragt jemand anders noch und er sagt Nein zu der Verführung. Und das müssen wir lernen, in der Endzeit mehr als je zuvor. Wir sollen eine Gemeinde haben, wir sollen Brüder und Schwestern haben, wir sollen einen Pastor haben, einen Hirten haben, damit wir, wenn solche Fälle kommen, was soll ich tun? Anrufen, Pastor, was denkst du darüber? Natürlich, ich sage manchmal die Wahrheit und ich geniere mich nicht. Ich muss die Wahrheit sagen, ich kann dich nicht anlügen. Ich kann natürlich schleimen und die Honig ums Ohr schmieren und sagen, ja, der Herr will das und so weiter. Nein, ich habe nichts mehr zu verlieren. Glaub mir das. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Mein Leben ist schon vorbei. Und ich habe genug Nicht, dass ich jetzt sterben will, aber verstehst? Aber ich sage es, ich habe eines gelernt, weißt du, ich habe mein Leben gelebt, meinen Kampf gekämpft. Ich kann sagen wie Paulus, ich habe den Lauf vollendet, aber ich freue mich an der Gegenwart Gottes und ich sage das, was Gott mir sagt. Dann sage ich manchmal, das weiß ich nicht, du, ich werde darüber beten, ich werde den Herrn fragen, ich rufe dich an. Manchmal muss ich, nach 3-4 Tagen kann ich erst anrufen und Antwort geben, weil ich das nicht weiß. Bin auch nicht allwissend, nur der liebe Gott ist allwissend. Und wir brauchen Informationen von oben, Leute. Ein Christ sagt Nein. Und ich sage dir zu, was der Nein sagt. Da brauchst du keine Offenbarung, da brauchst du keinen Pastor, da brauchst du keinen Seelsorger. Ein paar Dinge, da weißt du ganz klipp und klar, was dein Nein sein muss. Bei der Ausbeutung, bei Lügen, beim Betrug. Erlöse uns von dem Bösen. Wenn Menschen ausgenutzt werden, dann muss er entschieden sagen, nein, da mache ich nicht mit. Wo Leute ausgenutzt werden, ausgebeutet werden, wo Leute manipuliert werden. Und es merkst du, die werden dann manipuliert. Bitte bring dein Opfer, gib es dem Herrn und was weiß ich. Weißt du, so viele Evangelisten sind Schmarotzer. Entschuldigung. Die versuchen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu holen. Da erzählen sie, wie groß der Herr ist, wie mächtig der Herr ist und was wir alles für den Herrn tun. Wir unterstützen da Waisenkinder und was weiß ich für alles. Die betteln. Weißt du, da wird manipuliert. Wenn Gott dich segnet, gibst du gerne. Du gibst mehr, als du sollst. Weißt du, da gibst du mit Freuden, aber du wirst nicht angebettelt. Ich kenne einen Evangelisten, weißt du, das ging durch die Medien und ich schäme mich für sowas. Ich schäme mich für sowas. Ist es in Basel passiert? Weißt du, dann steckt die Hände hoch. Oh, der Herr ist da. Und dann haben sie abgemacht, ganz genau, wenn die Leute die Hände hochstecken, da wird die Klimaanlage eingeschaltet, da geht ein Wind durch die Versammlung. Und das ist nicht der Heilige Geist, das war der Teufel. Und dann, bring dein Anliegen dem Herrn und leg gleich, ja, auch hier. Ich bete für dich, wenn du mir 1.000 Euro gibst, hat hier ein Evangelist in einer Gemeinde mal gesagt und gesammelt. Und für die anderen hat er gar nicht gebetet. Nur für die, die 1.000 Euro gegeben haben. Die bekommen ein spezielles Gebet. Weißt du, was das ist? Schmarotzertum. In aller Liebe. Und da passiert im christlichen, pfingstlichen, charismatischen, freikirchlichen Raum passiert es so oft. Die haben keine Kontrolle. Und was ist passiert in Basel? Weißt du, man hat einen ganzen Sack voller Gebetsanliegen gefunden, aber da war kein Geld mehr drin. Das Geld wurde rausgeholt und die Gebetsanliegen alles da in Müll geworfen. Das war das Ergebnis. Bete, der Herr berührt es. Leute, wir sollen nicht manipulieren und uns auch nicht manipulieren lassen. In aller Liebe. Da drüber stehen und sagen, nein, Gott hat uns nicht berufen, dass wir ausgeplündert und ausgenutzt werden. Ganz besonders die Schwachen. Weißt du, wie hier in der Gemeinde, da waren so viele Kranke. Aber ich bete für dich, wenn du mir 1.000 Euro spendest. Das ist Erpressung unter Druck. Und Angstmacherei. Verstehst du, wenn du kein Geld hast, dann geh zur Bank und heb das von der Bank ab. Oder Kredit, nimm Kredit. Und was ist passiert? Diese Leute, für die gebetet wurde, ich kenne einige Leute von hier und so weiter, die sind gestorben inzwischen. Einen Schlaganfall gekriegt. Verstehst du? Die sind gestorben. Die sind schon beerdigt inzwischen. Das ist noch gar nicht so lange her. Deshalb wacht auf. Bitte, dass ihr nicht versucht werdet. In der Endzeit wird so eine große Verführung sein. Hier ist Christus, dort ist Christus, da ist Christus. Verstehst du? Da springst du von einer Ecke zur anderen. Ein Christ sagt Nein zu Bauernfängerei. Ja, zu dieser frommen religiösen Gaunerei und Nötigung. Sagt Nein, mache ich nicht mit. Ich weiß, an wen ich glaube, ich kenne meinen Heiland und ich bin mit ihm verbunden. Ich rede mit ihm, vertraue ihm in kleinen Dingen. Wie er führt, will ich folgen. Weißt du, all diese schrecklichen Dinge gibt es im christlichen Lager. Ich möchte die Wahrheit sagen. Weißt du, die Versuchung ist nicht draußen in der Welt, dass du irgendwo mit Sex versucht wirst oder was weiß ich, mit Rauschgift oder mit irgendwelchen mafiosen Dingen. Nein, du wirst mit frommen Sachen verführt. Hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Ein Christ sagt Nein zur Lüge, zu einem frommen Schwindel. Weißt du, auch in der Esoterik, da ist so viel Religiöses drin. Da ist so viel Religiöses. Sag Nein zum Betrug, zu falschen Zeugnissen, zur Überredung. Ein Christ entweiht den Namen Gottes nicht. In der Bibel heißt es einmal, euretwegen wird der Name Gottes gelästert. Warum? Weil so viele so falsche Zeugnisse verbreiten und reden. Wenn du sagst, ich bin, das ist Versuchung. pass auf, ich bin, wenn du sagst, ich bin schwach, ich bin krank, das bist du gar nicht, du lügst. Im Herrn sind wir stark. Wie bist du in Gott? Nicht wie du dich jetzt fühlst, ich bin. Wenn du das Wort ich bin sagst, egal in welchem Satz, in welchem Zusammenhang, sag niemals etwas Negatives. Das ist vom Teufel. Denn wir sind gerechtfertigt. Wir sind geheiligt in Christus. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Ich bin. Nein. Ein Christ sagt Nein zu den Verlockungen. Zu den Gefühlen. So viel Gefühlsloserlei passiert im christlichen Raum. Das ist auch Verführung. Weißt du, ich fühle mich schwach. Ich bin so elend. Geschwister, betet für mich. Von wegen. Du sollst eine Ohrfeige kriegen. Warum? Und du sollst aufwachen. In Christus sind wir stark. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Da sollen wir aufwachen. Mit mir stimmt was nicht, dass ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Ich sollte ein Draufgänger sein. Ich sollte eine Dampfwalze sein, ein Eisbrecher sein. Ich sollte marschieren für den Herrn. Er betet für mich. Es kann passieren, dass du mal down bist. Aber Paulus hat sich nie aufgerufen in diesen Briefen, was er überall verschickt und geschrieben hat, an irgendwo, betet für mich. Nein, er hat nur gesagt, betet für mich, dass ich das Evangelium verbreiten kann, dass das Wort Gottes laufe. Betet für mich. Ich kann selber beten. Ein Christ, er lässt sich nicht anmachen und sich was einreden. Er interessiert sich nicht für etwas anderes als nur Jesus und Jesus und Jesus allein. Ich brauche dich alle Zeit. Verstehst du, von morgens früh bis abends spät? Er interessiert sich nicht, wo andere begeistert sind. Heute ist der Himmel hochjauchzend, morgen ist er zu Tode betrübt. Was nützt das alles? Verstehst du, diese seelischen Stimmungen? Du musst dich nicht manipulieren lassen. Weißt du, auch andere Gemeinden, verstehst du, da musst du zu uns kommen. Bei uns, da gibt es Kaffee und Kuchen. Da gibt es Schnitzel. Leute, da gibt es was und so weiter. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt. Weißt du, die alten Leute, die haben gute Sprüche gehabt. Da, wo du nicht bist, lecken Kälber Honig. Da ist Paradies. Und wenn du dann hinkommst, merkst du, da wird auch mit Wasser gekocht. Da wird auch mit Wasser gekocht. Verstehst du, da wird auch ganz einfach aus der Bibel vorgelesen. Von wegen da so Power. Deshalb bleibe in dem, was Gott dich gelehrt hat, oder Gott dich geführt hat. Der Teufel versucht dich nur zu entwurzeln. Das ist alles. Dass du deine Familie verlierst, dass du fremd bist, dass du plötzlich da, was weiß ich, mit der ganzen Welt verwandt bist und nur nicht mit deiner Familie. Gott hat dich in deine Gemeinde hineingestellt und da bist du drin. Und in meiner Bibel heißt es, was hilft dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und im Schaden an seiner Seele. So viele Leute haben geistlichen Knacks. In aller Liebe. Was nützt es? Da, ich kenne den und ich kenne den und ich kenne den und ich kenne Jesus nicht. Was Gott schafft, ist konstant und kontinuierlich. Was Gott schafft, ist bleibend. Was Gott schafft, ist für die Ewigkeit Standfestigkeit, egal was es ist. Das ist, was Gott schafft. Nur das, was bleibt, das bringt Frucht. Ich habe heute was Schönes erlebt. Bin auf dem Balkon, denke ich, da piepst doch der Vogel, der gibt mir keine Ruhe. Ich wollte mich ein bisschen Sonnenbad nehmen und mich sonnen. Dann denke ich, da piepst, und das ist was Verrücktes. Dann gehe ich hin, ich habe so einen Lebensbaum an der Ecke gepflanzt, dann sehe ich ein Nest und ein grünes Ei. Verstehst du? Weißt du, da Tiere kommen und wohnen bei einem. Ich fand es ganz toll. Jetzt war ich schon, ich habe den Vogel nicht gesehen, aber ich habe das Piepsen gehört. Der wollte ins Nest gehen wahrscheinlich und ein Ei legen wieder. Aber das Konstante, das Kontinuierliche, weißt du, da gewöhnt man sich an der ganzen Geschichte. In aller Liebe, war so begeistert. Wenn du Pflanzen ständig verpflanzt, die werden nie richtig blühen und nie richtig anwachsen und nie richtig Frucht bringen. Ständig verpflanzen. Menschen, die du ständig verpflanzt, deshalb heißt es in der Bibel, einmal bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ja, wenn wir in Norwegen wären, wenn wir in Afrika wären, wenn wir, was weiß ich, wo wären. Tja, aus Afrika wollen zu uns kommen, was weiß ich. Du musst nicht auswandern und herumwandern. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Weißt du, in der Gemeinde bleiben, in der Gott dich hineingestellt hat und da sein Bestes geben. Und wenn die Gemeinde dir nicht gefällt und nicht passt, dann sagst du, gut, ich verändere, so wie Gott mich verändert, verändere ich auch meine Umgebung. Und wenn du dich veränderst, verändert sich auch deine Gemeinde und deine Umgebung, verändert sich alles. Wir müssen uns verändern, nicht die, dass wir suchen, wo sind die verändernden Umstände. Das große Geheimnis des Glaubens ist das Bleiben. Bleibet in mir und ich in euch. So wie die Rebe am Weinstock. Und dann bringt ihr viel Frucht. Nicht ständig, Herr, ich möchte, in der Zeit, da ist mehr Sonne. Bleibe im Lande, bleibe in Jesus. Bleibe in der Gnade. Bleibe im Licht, in dem, was du erkannt hast, was dir klar geworden ist, was Gott dir offenbart hat. Bleibe in deiner Bestimmung. Bleibe an dem bestimmten Ort mit den bestimmten Leuten zusammen. Du konntest deinen Bruder oder deine Schwester nicht aussuchen. Die sind gekommen, verstehst du? Du kannst deine Geschwister nicht aussuchen. Du kannst deine Eltern nicht aussuchen. Du bist nicht gefragt worden, möchtest du in diese Familie geboren werden? Nein, da bist du hineingeboren, jetzt bleib da drin. Und jetzt machen wir dieser Familie das Optimalste. Satan führte Jesus. Also als er merkte, hier klappt es nicht, dann probiert er es anders, auf eine Sinne. Weißt du, auf eine große Mauer hoch, Herr, spring runter und unten ist das Volk, die sehen dich. Dann führt er es am hohen Berg und zeigt er alle Reiche dieser Welt. Das kannst du alles haben, wenn du mich anbetest. Weißt du, der Teufel ist, der ständig den Leuten was zeigt. Deshalb sei vorsichtig, wenn Leute zu dir kommen, der Herr hat mir gezeigt. Ich bin so vorsichtig, ich glaube nicht jedem Mist. Der Herr hat mir gezeigt. Ich bin gar nicht sicher. Sogar dem Heiland zeigte der Teufel alle Reiche dieser Welt. Sowjetunion, Hitlerreich, Amerika, Römerreich, Griechenreich, die vergangenen Reiche, die kommenden Reiche, alle Reiche zeigt er. Verstehst? Muss nicht auf das gehen, was die Leute gesehen haben. Das muss selber gesehen haben. Selber gesehen haben. Der Teufel zeigte. Weißt du, der Herr muss uns zeigen. Uns ganz individuell. Und wenn Gott dir gezeigt hat, weißt du, was Gott zeigt dir? Nimm das gar nicht an. Lass es bleiben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Der Teufel zeigt dir alle Reiche dieser Welt. Verstehst du? So klar, so einfach. Und du musst nicht überall hintippeln, wo der Teufel dich hinführt. Der Teufel führte Jesus. Weißt du, ich bin so verblüfft, als ich lese, nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist führte ihn nur in die Wüste. Aber das Übrige, der Teufel hat ihn an die Hand genommen. Jesus, jetzt gehen wir dorthin, jetzt gehen wir dahin auf die Mauer, jetzt steigen wir hoch und jetzt führt er auf den hohen Berg. Der Teufel führte Jesus. Du, wenn der geführt wurde, der Sohn Gottes, was soll ich sagen? Was willst du sagen? Satan führte Jesus. Darum, weil er wusste, dass es nicht der Vater, der mich führt. Dein Wille geschehe. Verstehst du, ganz was anderes. Dein Wille ist das Kreuz. So, und deshalb konnte er so entschieden Nein sagen. Weißt du, Satan versuchte, Jesus zu verderben, ihn von seiner Berufung abzubringen, zu verführen, ihn zu Fall zu bringen. Stell dir mal vor, der wäre runtergesprungen. Da wäre Klacks. Da wäre er nur noch unten auf dem Boden liegen wie ja, faul zerschlagenes Ei. Und dann hätte der Teufel gesagt, das siehst du, so ein Blödsinn. Machst du. Weißt du, der Teufel will dich zum Blödsinn verführen. Deshalb achte darauf bei der Versuchung, dass du nicht zum Blödsinn verführt wirst. Zu verrückten Dingen. Zu Übertreibungen. Dinge, dass du Dinge tust, die dich zu Fall bringen. Wo du dich übernimmst, dich überforderst. Und dann wunderst du dich, jetzt bin ich ausgebrannt. Der Teufel versucht, dich zu verwirren, durcheinander zu bringen, dich zu belästigen. Mach das, mach das, mach das, mach das. Zu irritieren, dich abzulenken vom Wichtigsten. Verstehst, du hast so viele Sachen andere, die wichtiger sind, die du tun solltest. Denk drüber nach. Deine Heiligung, dein innerer Friede, der Friede mit Gott. Aber der Teufel will, dass du dich mit Nebensächlichkeiten beschäftigst. Mit Haarspalterei. Verstehst? Über Kaisers Bart. Oder Herrgotts Bart. Verstehst? Ja. Und dann fängst du an zu fantasieren und so weiter. Der Teufel versucht, dich irgendwie vom Ziel abzubringen. Und das ist die Versuchung. Von der Hauptsache. Was ist die Hauptsache? Tue Gutes. Rede Gutes. Lebe ein gutes Leben. Genieße das Leben. Weißt du, genieße das Leben. Es ist so wichtig, dass du das Leben genießt. Die Tage, die du hast, genießt. Die Tage gehen vorbei. Wenn du 100 bist, kannst du nicht mehr. Die drei Versuchungen Jesu, die hat er am eigenen Leibe erlebt und erfahren. Es sind elementare Bedürfnisse gewesen nach Nahrung. Verstehst du? Sich Gedanken machen, was werden wir essen, wo werden wir wohnen, was werden wir uns anziehen. Das sind diese elementaren Bedürfnisse. Und da ist, wo der Teufel ansetzt. Was braucht der Mensch zum Leben? Verstehst du? Das ist nicht das, was die Werbeindustrie vorgaukelt. Die ganzen Köche, Fernsehköche zusammenbrauen, weißt du, tolle Gerichte. Aber du kannst auch alles zusammenschmeißen und chinesisch kochen. Irgendwas kommt da raus. Weißt du, die Sorgen des Alltags, die natürlichen Bedürfnisse. Bemerk, der Heilige Geist führte Jesus nach der Taufe in die Wüste. Das ist okay, dass wir so etwas miterleben. Aber jetzt heißt es, pass auf, pass auf. Dann übernimmt der Teufel die Führung und nicht mehr der Heilige Geist. Und zwar auf allen Bereichen bei Jesus. Er wurde zu den wilden Tieren geführt. Weißt du, Jesus spielt mit den wilden Tieren in der Wüste, mit den Schakalen. Was weiß ich, was für Tiere damals noch alles gab an wilden Tieren. Hat den wilden Tieren gepredigt wahrscheinlich und sich mit ihnen unterhalten. Und dann kommt der Teufel, die Schlange. Lies mal die Versuchung. Ja, wilde Tiere waren da. Die werden versucht. Und Jesus wurde an seinem Fleisch versucht. An diesen natürlichen Bedürfnissen. Wo werden wir wohnen? Und da kommen Leute, die kommen zu Jesus. Und Jesus wohnt in Kapernaum, ist von Nazareth weggezogen nach Kapernaum. Dort war er, ja, unter seinesgleichen. Er wohnt in Kapernaum. Und da kommt ein Kranker, oder ja, da wird ein Kranker gebracht. Da decken sie das Dach ab und lassen ihn runter zu den Füßen Jesu. Und Jesus ist nie mehr in das Haus eingezogen. Denn sein Dach wurde beschädigt beim Heiland. Verstehst du? Sie deckten das Haus ab. Und Jesus war von dem Moment nicht mehr in Kapernaum. Dann war er obdachlos. Auch da wurde er erlöst, dass die Leute einfach sein Dach abdeckten. Versuchungen im natürlichen Bereich sind ganz gefährliche Versuchungen. Die Versuchung im Beruf, an deinem Arbeitsplatz. Weißt du, der Teufel kommt und konfrontiert dich mit Aufgaben, die du gar nicht kennst. Und manchmal, ja, gerade so an die falschen Herren. Auch das ist wichtig, dass ein Christ sich fragt, Herr, wo soll ich arbeiten? Mit wem soll ich zusammenarbeiten? In welcher Firma soll ich arbeiten? Du kannst bei den falschen Leuten kommen. Weißt du, du kannst heute vielleicht nicht aussuchen, aber du kannst Gott bitten, Herr, führe mich mit den richtigen Leuten zusammen. Versuchung in der Familie. Weißt du, dass man falsche Prioritäten setzt? Du solltest eine Position in deiner Familie einnehmen, die dir zusteht. Und der Teufel versucht dich zu degradieren, dass du der letzte Dreck bist in deiner Familie. Dass du Fußabstreifer bist. Vielleicht bist du der Mann. Denn wenn die Familie versagt, versagt meistens der Mann. Weil er nicht die Autorität ist, die Gott gegeben hat. Der sollte ja der Autorität in der Familie sein. Und die Frau sollte den Mann ehren. Anerkennen. Und in dem Moment, wenn der Mann Gott nicht ehrt und Gott nicht verherrlicht und Gott nicht anbetet und nicht sich Gott unterordnet, wird die Frau sagen, ach der Alte, der hat keine Ahnung. Und wenn die Frau den Mann nicht achtet, dann haben die Kinder keine Achtung vor der Mutter. Ach, was wollen die? Was will die? Und deshalb ist es so wichtig, Prioritäten in seinem Leben zu haben, dass man unter Gott steht und seinem Haus vorsteht. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wenn der Mann Gott ehrt, ehrt die Frau den Mann und die Kinder ehren die Mutter. Und da ist Liebe, da ist Segen, da ist Wachstum da. Versuchung in der Familie, dass die Rollen vertauscht werden. Und vielleicht ist dein Mann nichts. Entschuldigung, aber das ist so. Dann mach ein Schild, belegt, besetzt. Verstehst du? Da muss er kommen und betest, dass er eines Tages den Platz einnimmt. Und ganz besonders bei Frauen. Der Teufel greift Frauen an. Warum? Weil sie oft schutzlos sind. Der Schutz, der Mann ist der Schutz der Frau in aller Liebe. Wir können glauben, was wir wollen und gesellschaftlich eingestellt sein, wie wir es wollen, aber die göttliche Ordnung bleibt es doch. Gott hat den Mann zuerst geschaffen und dann die Frau und dann die Familie und dann die Kinder. Versuchung in der Gemeinde. Unsere Gaben, dass wir nicht richtig einsetzen, unseren Platz nicht finden und oder diesen Platz nicht richtig ausfüllen oder halbherzig ausfüllen. Weißt du, Gott hat dir eine Aufgabe gegeben. Sei treu in dem, was du tun solltest. Und der Teufel versucht dich zu untreu zu verleiten. Dass du sagst, nee, die wollen mich ja gar nicht. ich werde gar nicht gebraucht. Und gerade das ist eine Versuchung, wenn du nicht gebraucht wirst. Und dass du sagst, jetzt setze ich mich durch und dränge mich vor. Versuchung in den Finanzen, dass wir unser Geld falsch einnehmen und falsch ausgeben. Beides gehört dazu. Das richtige Einnehmen und das richtige Ausgeben. Weißt du, wenn wir den Zehnten noch Gott nicht geben, weißt du, Gott hat einen Plan, Finanzplan für unser Leben. Er bringt den Zehnten in meinem Kornhaus und Brothaus und ich will die Fenster des Himmels auftun und ich will den Segen herabschütten und du wunderst dich, wo ist der Segen? Auch wenn eine Rente ist, bring von der Rente den Zehnten. Auch wenn es Hartz IV ist, auch davon sollst du den Zehnten geben. Weißt du, wir sollen den Zehnten geben von dem, was wir einnehmen, damit Gott uns multipliziert, diese Dinge. Ich soll Gott beteiligen an meine Finanzen. Als ich das in meinem Leben gelernt habe, klappt es mit meinen Finanzen. Einfach Gott beteiligen, auch wenn es wenig war. Als ich Lehrling war, habe ich 55 D-Mark verdient. Ich weiß es noch, im ersten Jahr. Und da habe ich von den 55 D-Mark meinen Zehnten gebracht. Habe ich angefangen in so Kleinigkeiten. Aber Gott hat mich gesegnet. Dann habe ich da einen Zuschuss gekriegt und dort passierte was. Und dann habe ich ein bisschen schwarz gearbeitet, jemand geholfen. Verstehst du? Da bin ich flexibel geworden. Aber Gott hat mich versorgt mit 55 D-Mark Lehrgeld. Im ersten Jahr, im zweiten gab es 75. Das weiß ich gar nicht, wie viel da gab. Aber, so, aber das spielt keine Rolle. Aber ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Ich habe in Heilbronn einen jungen Burschen gehabt. Aber was heißt jungen Burschen? Ich habe es ja gar nicht gewusst. Da kommt die Kassiererin und sagt, du kannst nicht dem Jungen sagen, der sollte nicht immer Pfennige opfern. Und ich habe dann angeguckt, das waren mal 55 Pfennig oder mal ein D-Mark, was er da geopfert hat und so weiter. Und dann immer draufgeschrieben, mein Zehnter. Mit 50 Pfennig und mit einem D-Mark geopfert. Und das ging über Jahre. Ich war 10 Jahre dort Pastor. Das ging über Jahre, dass er so Kleingeld, Taschengeld als Junge geopfert hat. Du, und heute ist er Leiter bei Daimler in der Entwicklung, hat eine glückliche Familie, ein eigenes Haus bei Schorndorf. Verstehst du, Gott hat ihn gesegnet. Aber er hat angefangen mit 50 Pfennig. Wer den Kleinen treu ist, sagt die Bibel, der wird von Gott versorgt. Versuchung mit unseren Mitmenschen, Versuchung in unserem Denken, dass da Gedanken sich durch den Kopf schießen und Vögel versuchen, Nester auf deinen Kopf zu bauen. Versuchung in unserer Sprache, dass du dummes Zeug redest. Da wird so viel Schlechtes geredet. Ich habe euch gesagt, ich bin. Du solltest die Wahrheit reden. Und eines der letzten Gebote ist, du sollst kein Falschzeugnis reden über niemand. Und Falschzeugnis ist nicht, dass du lügst, sondern etwas Falsches, was nicht stimmt. Wir sind Kinder Gottes, wir sind gerechtfertigt, wir sind geheiligt, wir sind im Blut Jesu gewaschen, wir sind Kinder des Höchsten und wir sollen uns auch so benehmen und darüber reden. Und wir sollen uns nicht degradieren und verkleinern und was andere sagen, was wir nicht sind. Falsch reden oder frech reden und lästern. Weißt du, in der Endzeit werden Lästerer kommen. Lass dich nirgendwo reinziehen ins Gespötte. Egal über wen auch immer. Die Ausländer oder gespött über die Deutschen oder die da oben. Verstehst du, die in der Regierung? Unsere Versuchungen sind unsere Urwünsche. Und wir stecken alle drin. Jesus musste davon erlöst werden und sich behaupten und beweisen, dass er Nein sagt in seinen Urwünschen. Wir wollen Macht haben. Wir wollen Autorität haben. Wir wollen groß rauskommen. Frag doch irgendjemand. Jeder möchte Superstar werden. Wir wollen anerkannt, gelobt, geliebt werden. Wir wollen Erfolg haben. Das ist normal. Das steckt in unseren Menschen drin. Warum? Weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen werden. Wir sollen Gott gleich sein. Aber nicht ohne Gott. Und nicht ohne Heiligen Geist. Und nicht ohne Jesus. Die Versuchung ist, dass wir groß rauskommen. Aber Gottes Wille für unser persönliches Leben ist Erniedrigung. Jesus hat sich erniedrigt, abgelehnt werden. Weißt du, Jesus wollte nicht immer Recht haben. Wenn die Leute ihm nicht Recht gaben, dann ging er weiter. Er wich in der Wüste aus, als man ihn zum Brotkönig machen wollte. Weißt du, nach diesem Wunder, wo dann Tausende gespeist wurden, das ist doch der Superstar. Wenn wir Jesus als Brotkönig haben, brauchen wir keine Bäckerei mehr, müssen nicht mehr einkaufen, hätten wir Schlaraffenland hier bei uns. Und was, weißt du, was Jesus getan hat? Er wich in die Wüste, versteckte sich. alle suchen, wo ist er, den wir zum König machen wollten, als Christ. Und das ist die Versuchung. Hast du alles, was du wünschst und brauchst? Du bist von Gott gut versorgt. Oder du wirst von Gott getragen und so weiter. Du hast alles, was du brauchst. Du musst nur in Gott ruhen und wissen, das ist es. Dafür musst du nicht kämpfen. Und Versuchung ist, in dem Moment, wo du anfängst zu kämpfen, ich muss mich behaupten, ich muss mich durchsetzen. Egal wo. Weißt du, Gott hat dir versprochen, ich will dir geben, ich will für dich sorgen, ich will dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du musst jetzt nicht als Schwanz versuchen, ich muss unbedingt Kopf werden. Überleg einmal, das ist Blödsinn, was da viele machen. Und du musst nicht faule Tricks anwenden, um was zu werden. Gott macht es. Gott schafft Persönlichkeiten. Gott macht zum Licht und zum Salz die Menschen. Weißt du, dass sie die Welt aufhalten vor der Fäulnis? Du wirst getestet. Kannst du stille sein und Gott an dir arbeiten lassen? Der liebe Gott braucht keine fromme Nachhilfe. Weißt du, und alles, was du über die fromme Nachhilfe versuchst zu bekommen, ist alles vom Teufel. Alles vom Teufel. Weißt du, fall nieder und ich will dir geben alle Reiche des Universums. Bei Gott, du musst nichts erarbeiten. Es ist alles schon erkämpft, errungen. Es ist schon verdient worden vom Herrn Jesus Christus auf Golgatha. Es ist alles da. Es ist vollbracht. Da ist nichts mehr zu tun. Deine Urwünsche sind da. Die Sehnsüchte, die Träume und die Hoffnungen und so weiter. Sie sind von Gott. Kein Problem. Aber Gott will sehen, wie kommst du an diese Dinge ran? In eigener Kraft oder in der Kraft des Heiligen Geistes? Es ist so eine Gratwanderung. Es ist so eine Gratwanderung. In eigener Kraft versuchst du deine Träume, deine Illusionen, deine Hoffnungen und deine Sehnsüchte, deine Urwünsche in deiner Kraft oder in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie steht es in meiner Bibel? Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Die Urwünsche sind meistens elementare Wünsche, was wir haben. Es geht meistens ums Überleben. Jesus hungerte und dann kommt der Teufel. Ach, Heiland, kein Problem, sprich nur ein Wort. Mir ist so groß, ich habe am Mittwoch euch schon gesagt, was nehmen wir mit in der Ewigkeit? In der Ewigkeit wirst du nichts mitnehmen, was du hier erarbeitet hast. Was du hier zusammengehamstert hast, zusammengeklaut hast, du nimmst nichts mit, was du hier irgendwo denkst, gespart. Du nimmst nur in der Ewigkeit das mit, was der Heilige Geist an dir wirken konnte. Was Gott an dir wirken konnte. Was durch die Gnade Gottes an deinem Leben passiert ist. Täusch dich nicht. Weißt du, Gott muss den Frieden, die Freude, die Realitäten schaffen in unserem Leben. Er muss es tun. Das geschieht nicht durch Heer oder Kraft. Wir sollten nichts ohne Gnade tun. Und alles, was ich bin ich allein aus Gnaden, sagt der Apostel Paulus. Die Zeit ist viel zu ernst, dass wir die Gnade verspielen. Einfach, ich mache das, ich tue das. Weißt du, was es ist? Du strampelst dich ab und machst dich kaputt. Du bist am Schluss ein Nervenbündel. Dieses Leben ist voll von Versuchungen. Und zwar, mach du das. Weißt du, der Teufel hätte sagen können, Steine werden zu Brot, unser Meister hungert heute. Nein, sag du das. Der Teufel will dich engagieren. Jede Situation, in der du stehst, egal was für eine Situation ist, gut oder schlecht, ist eine Versuchung, ist ein Test für dich. Ein Test. Wie reagierst du? Wie verhältst du dich? Was sagst du dazu? Die Reaktion ist wichtig. Bestimmst du oder lässt Gott bestimmen? Herr, soll ich jetzt angreifen oder nicht? Herr David immer wieder gefragt. Herr, soll ich in die Schlacht gehen oder nicht? Manchmal sagt der Herr, geh direkt auf den Feind zu. Und manchmal sagt er, umgehe die Philister. David befragte ständig den Herrn. Und das ist das Geheimnis. Wie werde ich mit Versuchung fertig? Frag ihn, Herr, was soll ich mit dem Problem jetzt machen? Und es kann sein, dass der Herr sagt, geh zum Arbeitsamt. Oder, was weiß ich, geh ins Krankenhaus. Oder dann sagt er, bleib zu Hause. Ihr sollt auf ihn hören, was er euch sagt. Füll die Krüge mit Wasser. Du kennst ja diese Geschichten. Weißt du, du musst herausfinden, ist es von Gott oder vom Teufel? Du kannst Gott oder den Teufel, jetzt bitte halte ich fest. Sitze ich richtig hin? Nein. Weißt du, du kannst Gott oder den Teufel in dir haben. Entschuldigung, aber das will ich sagen. Du kannst Gott oder den Teufel in dir haben. Christus in uns. Wir sprechen da. Und eines von beiden haben wir immer. Satan hinter mir. Verstehst du, 5 Minuten vorher, Fleisch und Blut haben das Licht dir offenbart. Und ein paar Minuten später, Satan hinter mir zum Petrus, sagt der Herr. Verstehst du? Einer reitet uns immer. Wer dirigiert unser Leben? Das ist ausschlaggebend. Werden wir vom Herrn dirigiert oder wer bestimmt? Wer besteigt unser Leben und bestimmt? Weißt du, du sagst ja, ich bestimme, von wegen. Du kannst nicht neutral sein, sondern du wirst bestimmen, entweder von Gott oder vom Teufel. Viele Leute begeben sich selbst in Versuchung, indem sie sich gehen lassen. Wir müssen aufhören, uns gehen zu lassen, treiben zu lassen. Uns mit Teufeln in Diskussionen einzulassen. Weißt du, der Teufel will gerne mit uns argumentieren und überreden. Das ist Versuchung, Verführung. Der Teufel ist nicht dein Freund, er ist dein Feind. Auch wenn er noch so raffiniert und so fromm kommt. Weißt du, der Teufel kommt immer mit der Bibel. Halt euch fest. Beim Heiland, der kommt mit der Bibel und sagt, es steht geschrieben, Meister. Weißt du das nicht? Jesus wurde vom Satan geführt. Stell dir mal sowas vor. Mit der Bibel. Wenn Satan Jesus führen konnte, wer bist du, wer bin ich? Und was sind wir? Satan ist, und jetzt, wir begegnen der Versuchung. Satan ist immer die Konkurrenz von Gott. Das Gegenstück von Gott. Gottes Rivale. Der versucht mit Gott wettzueifern, frömmer zu sein, als soll sie, werde sein wie Gott. Er kämpft gegen Gott. Wenn du das einmal weißt, und verstehst und durchblickst, er ist der Gegner Gottes, er will nicht, was Gott will. So wie Jesus zu dem Petrus sagt, Petrus, du willst nicht, was Gott will, du willst, was der Satan will. Das widerfahre dir nicht. Du kannst leicht Satan erkennen, er will immer genau das Gegenteil, als was Gott will. Und da musst du die Bibel gut kennen, auf der einen Seite, und das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, er will nicht das, was Gott will. Verstehst du das? Er ist immer in Opposition zu Gott, genau die Gegenseite. Die Versuchungen sind diese Prüfungen, da hast du die Möglichkeit, das oder das anzukreuzen. Und weißt du, das eine ist von Gott, das andere ist vom Teufel. Wir bestehen nur dann erfolgreich unsere Versuchungen, wenn wir unsere Lektionen gut kennen. Das ist nicht von Gott. Gott kann das unmöglich von mir verlangen. Gott, du so groß rauskommst, Stolz, Arroganz. Verstehst du? Klopfbachsprüche? Nein, durch Schweigen, durch Stille werden wir stark. Wenn du die Zusammenhänge verstehst und die treibende Kraft, die dahinter steht, erkennst, dann weißt du, der Satan will Gott in Frage stellen, dass du das machst, aber ohne Gott. Dass du das machst, ohne den Heiligen Geist. Dass du das machst, ohne Jesus. Dass du das machst, ohne dem Wort Gottes. Menschliche, teuflische Versuchungen oder irdische Versuchungen geht es immer um Besitz. Dass du reich wirst, dass du Macht hast, dass du Ansehen hast, dass Leute imponiert sind. Bruder, mal tut es. Verstehst du? Aber das ist nämlich, was der Teufel will, dass du groß rauskommst. Es geht immer, dass du etwas darstellst. Das sind diese Versuchungen. Schaut mich an, hört auf mich, glaubt mir. Verstehst du? Das ist, wie der Teufel einen versucht. Dass du etwas repräsentierst, etwas verkörperst, dass du bildlich etwas darstellst, Glanzpapier in Scheinwerferlicht, dass du etwas bist, dass wir etwas sind und dergleichen. Das ist diese Versuchung. Groß rauskommen, lass die Leute sehen. Du stehst auf der Sinne des Tempels, da musst du nur so ein bisschen machen und dann fliegst du schon. Wer nichts in Jesus ist, wer nicht seine Quellen in Gott hat, wer nicht von Gott getragen wird, der sucht bei Menschen die Ehre. Und Herr Jesus sagt den Juden damals, ihr könnt nicht Gott dienen, weil ihr doch von Menschen Ehre sucht. Von Menschen geehrt werden sollt. Von Menschen bestimmt werden sollt. Weißt du, der Teufel sucht immer Stimmvieh. Weißt du, dass ihr alle für mich seid. Weißt du, du bist im Willen Gottes, wenn die Leute nicht für dich sind. Du verstehst mich nicht. Wenn die Leute gegen dich sind, aber du weißt, der Herr ist für mich. Wenn der Herr für mich ist, wer und was will, kann gegen mich sein? Als der König Saul sich versündigte, Dann geht er zu Samuel und sagt, Samuel, ehre mich vor dem Volk. Ich weiß, ich bin schlecht, ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber ehre mich, sag, dieser König Saul hat gegen die Amalekiter gekämpft. Ehre mich vor dem Volk. Und genau das ist, wenn jemand vor dir herläuft und dich ehrt. Verstehst du, das ist falsch. Wenn die Leute Gutes reden, das haben sie über alle falschen Propheten gemacht. Der Mensch will immer mehr sein, als er wirklich ist. Das ist das Problem. Er will mehr scheinen, den Schein der Gottseligkeit. Du musst aufpassen. Den Schein der Gottseligkeit. Weißt du, was das alles ist? Dass du fromm bist, dass sie sagen, guck mal, wie die Schwester, wie der Bruder betet. Huh, geschwollen, geschmalzt, gesalbt. Verstehst? Diese, weißt du, ach, das geht schon wirklich runter. Nein, das ist Schein der Gottseligkeit. Ich habe das, weißt du, die ganzen Diplomas, das ist auch ein Schein der Gottseligkeit. Der Mensch will seinen Platz in der Welt haben, sich behaupten, sich durchsetzen. Das war die Versuchung Jesu. Alle Reiche, das will ich dir geben. Fall nur nieder und bet mich an. Reich deine Bestimmung. Und zwar ohne der Hilfe und Gnade Gottes. Das ist das Geheimnis. Das kleine Geheimnis. Es ist so raffiniert, eingefädelt. Da brauchst du wirklich Augen, um durchzublicken, zu erkennen, was das ist. Gott gibt es dir was. Alles, was du brauchst, wirst du von Gott bekommen. Wenn es Gottes Zeit, Gottes Stunde ist, wenn du soweit bist. Weißt du, du solltest nur konsequent deinen Weg gehen und sagen, Herr, ich mache bei dir keine Abstriche, ich vertraue dir. Satan knüpft immer an deine Urwünsche. Ob es Sexualität ist, ob es Essen und Trinken ist, ob es, was weiß ich, das äußere Aussehen ist, immer an unsere Bedürfnisse, Urbedürfnisse. Und manche beißen sich da wirklich fest und sagen, ich muss das erreichen. Wenn wir etwas haben wollen, wird es zur Sünde. Weißt du, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Ja, du darfst Gott einfach vertrauen. Gott sorgt für dich. Wenn du für ihn sorgst, für ihn lebst, auf ihn hörst, wirst du all das bekommen, was du brauchst. Und noch mehr dazu. Weißt du, manche kommen mit frommem Vorwand und sagen, ja Herr, das und das. Fang an, zur Ehre Gottes zu leben. Das ist nicht, Herr, wenn du mich heilst, dann werde ich dir dienen, dann werde ich deinen Namen predigen. Nein, selbst am Stock, im Rollstuhl, an der Gehhilfe, im Krankenbett, fang an, für Gott zu leben, für Gott da zu sein. Dann wird der Herr dich aufrichten und dann wird er dein Gebet auch ernst nehmen. Herr, wenn du mich aufrichtest, ich werde nach Afrika gehen. Oder was weiß ich. Wohin? Vielleicht bist du mehr für deine Ehre besorgt, als für die Ehre Gottes. Weißt du, und Gott sieht, er sieht das Herz an. Er sieht das Herz. Wie ist dein Herz, deine Verfassung? Gott kennt dich. Und Gott prüft dich auch. Gott will, dass wir diese typische Haltung des Konsums ablegen und sagen, nein, ich kann auch fasten. Ich muss nicht immer haben wollen. Ich möchte nicht etwas machen aus mir. Wenn du das nicht machst, ist gar nicht wichtig. Egal, was ich hier bin, der Charakter zählt, die Persönlichkeit zählt, der Mensch zählt hier. Nicht, was er geleistet hat. Verstehst? Das ist alles Quatsch. Das alles vergeht. Das alles wird mal in Schutt und Asche, das werden andere bewohnen und in der Hand nehmen und dergleichen. Das, was du geworden bist durch die Gnade Gottes, das ist, was zählt. Gott will, dass du innen drin geheiligt wirst. Der Wille Gottes ist so eine Gratwanderung, meine Lieben. Du tust es und wirst aktiv, das ist der Wille Gottes. Und du tust erst, wenn er es befiehlt. Es kann sein, dass du nachts sogar aus dem Bett springst und sagst, ich muss jetzt irgendwo hin, ich muss rausgehen, wie ich euch am Sonntag erzählt habe, wie dieser indische Bruder raus in die Dunkelheit, in die Finsternis und zu dem Baum, sprich, predige, stopp hier, predige zu dem Baum. Und dann, wenn du die Predigt verstanden hast, wenn du weißt, um was es geht, komm runter und bekehr dich. Und da kommt der Mann mit dem Seil runter, der wollte sich dort aufhängen auf dem Baum. Weißt du, aber nachts, der war so geschockt. Der war so geschockt, nachts um Mitternacht verstehst du, dass da einer kommt. Gott weiß. Und deshalb, wohl dir, wenn wir uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Er befiehlt es und dann kannst du predigen und wettern. Und dann wird etwas dabei rauskommen. Jesus wurde durch Konsum versucht, macht die Steine zu Brot. Dann durch Macht und Stolz und Anerkennung und Ehre und Titel. Jesus hat keine Titel gehabt. Weißt du, kein Buch geschrieben, kein Lied gedichtet, nichts. Aber wie viele Lieder wurden über ihn gedichtet? Versuchung ist diese Überredung. Mach das, mach das, mach das. Und musst eines wissen. Der Teufel versucht ständig immer wieder mit diesen blöden Gedanken zu kommen. Und wenn dieser eine Gedanke immer wieder kommt, dann weiß er es nicht vom Heiligen Geist. Gott sagt es und dann schläft er. Dann ruht er. Du hast gehört. Und es wird immer größer und stärker, dieser Wunsch, dieses Verlangen, diese Fähigkeit. Und du merkst, es begibt sich plötzlich. Aber wenn der Teufel was in dein Herz gesät hat, dann guckt er, begießt und sagt, Pflänzlein, wachs, wachs, wachs. Er versucht, Jesus zu überreden. Weißt du, die Versuchung läuft über Ansprache. Das, was hörst du, das, was dir passiert. Weißt du, wo sind die meisten Leute verführt worden? Von der Scientologie-Kirche, nur als Beispiel. In der Fußgängerzone. Oder da kommen Leute, möchtest du nicht mehr über Gott erfahren? Möchtest du nicht wissen, was Gott über dich denkt? Freilich will ich wissen. Verstehst du, meine Neugierde ist meine Versuchung und bringt mich zu Fall. Und die meisten sind irgendwo auf der Straße, am Leopoldplatz oder sonst wo, angequatscht. Wir haben Leute gehabt, jetzt habe ich die letzte Zeit ein bisschen Ruhe davon, aber da kommen Leute, da kommt eine Zigeunerin und nimmt meine Hand und will meine Handlinien lesen. Verstehst du? Will meine Hand lesen und dann sagt, ja, dann und dann hören deine Handlinien auf. Du weißt, die packen dich an die Hand. Das ist Versuchung, Verführung. Der Teufel lauert auf der Straße. Leichtsinnige Menschen werden dort gefangen. Blinde, Gedankenlose, Neugierige und Dumme, die werden dort gefangen. Weißt du, da werden alles Mögliche. Da wird auch das Evangelium gepredigt. Verstehst du auch das eine? Der Versucher, er verspricht dir, er will mit dir reden. Möchtest du nicht erfahren, was Gott über dich denkt? Versuchung sucht immer wieder eine Anknüpfung. Und wo werden wir immer wieder angeknüpft oder angegangen und wo werden wir angeklopft? Am Telefon? Meinungsumfrage. Verstehst du? Wir machen eine Meinungsumfrage. Die wollen nicht eine Meinungsumfrage, sondern die wollen was verkaufen, dich so etwas überreden. Der Versucher will dein Interesse, deine Aufmerksamkeit. Da denkst du, wie sind sie auf mich drauf gekommen? Wir haben ihre Telefonnummer gewählt. Verstehst du? Oder die haben das Telefonbuch genommen, den Computer hat das gemacht. Heute werden Menschen vom Kontrollgeist beherrscht. Das ist auch Versuchung. Kontrollgeist. Du glaubst gar nicht, was alles so passiert auf dem christlichen Sektor. Und ich spreche für Gläubige. Da werden sie manipuliert. Der Geist der Isebel. In der Endzeit, wir haben diese Sache, der Geist der Isebel. Lege dich ins Bett. Wir machen das alles für dich. Das ist dieses Wohlstandsevangelium. Wir machen das für dich. Du musst nicht beten, nicht kämpfen und ringen, was weiß ich alles. Der Teufel versucht den fastenden Jesus, diesen hungrigen Jesus, er soll Steine zu Brot machen, anstatt ihm Kuchen zu bringen. Verstehst du, das tut er nicht. Aber er redet ihn so an. Er will ihn dazu verleiten, sich selbstmächtig zu werden, selbst was zu tun, selbst sich am Leben zu erhalten, selbst aus der Armut rauszugehen. Mach Steine zu Brot. Das klingt doch vernünftig, doch logisch. Nicht jeder logische Gedanke ist von Gott, auch wenn Gott uns die Logik gegeben hat. Wir sollen alles prüfen und das Gute behalten, steht in der Bibel. Und so wichtig, dass du prüfst, ist das Gut wirklich von Gott? Bringt es mich weiter? Oder du lässt dich von Gott versorgen und von Gott tragen. Der Teufel versucht mit Logik und Vernunft. Immer wieder. Gott arbeitet manchmal unlogisch. Hör mir gut zu. Der arbeitet manchmal sehr unlogisch, unvernünftig. Füll die Krüge mit Wasser, das ist doch idiotisch. Füll die Krüge und dann gibt es den Speisemeister. Jesus hungerte. Aber er sagte, ich werde nicht selbst Brot fabrizieren. Ich vertraue dem Herrn. Lieber esse ich eine Orange irgendwo. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das ist so wichtig. Wir sollten die Speise essen, die Gott isst. Was es auch immer ist. Nach Gottes Geschmack. Aus der Backstube Gottes. Nach dem Brot, das der Herr dir gibt. Wie beten wir im Vater unser noch? Weißt du, das ist merkwürdig. Warum steht das drin? Gib uns unser tägliches Brot heute. Benütze das Brot, das Gott benutzt. Wahre Christen schlucken nicht alles und fressen nicht alles und nehmen nicht alles an. Ist es von Gott? Soll ich das annehmen? Frag Gott. Was nicht Gott wirkt, meine Lieben, das spricht deine Seele nicht an. Was nicht von Gott gewirkt, von Gott inspiriert, von Gott motiviert, von Gott inszeniert wurde, das spricht deine Seele nicht an. Deine Seele bleibt kühl, kalt. Was nicht von Gott ist, das ist aus der Küche Satans, nach seinen Rezepten, nach seiner Mischung, das vergiftet. Was nicht aus der Küche Gottes kommt. Jesus wollte kein selbstgebackenes Brot oder selbstgemachtes Brot, Marke Eigenbau. Nein, Vater von dir, ich will dich suchen, ich will dir näher kommen, ich will dich erleben, ich will dich finden und nicht den Teufel. Aber wenn du Gott suchst, der Teufel ist gleich dabei. Und ganz nah sogar, nie als der liebe Gott. Jesus wollte nichts Selbstfabriziertes. Löse dich von Menschen, die dir gemachte Segnungen verkaufen können, gemachte Heilungen. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn diese selbstgemachten Leute dir Heilung bringen, dann wirst du noch kränker, wie du vorher warst. Schlimmer dran. Wenn die dir Befreiung bringen, diese selbstgemachten Befreier, dann wirst du noch gebunden, als du vorher warst. In aller Liebe, ich weiß das, wovon ich spreche. Gott muss dich lösen. Gott muss dich heilen. Wie heißt es in meiner Bibel? Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Erwarte deine Hilfe allein von Gott. Menschen sind nur Werkzeuge. Gott benutzt Werkzeuge. Aber meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind nur sein Bodenpersonal. Und wir müssen auch der Anweisung Gottes folgen. Das ist auch sehr wichtig. Und nicht alles, was christlich ist, ist von Christus. Weißt du, ich bin in meinem Leben schon so vielen Scheinheiligen auf den Leim gegangen, immer wieder, und ich passe so auf. Weißt du, je mehr man mit Gott geht und die Wahrheit liebt und so weiter, da kommt plötzlich jemand und sagt, du, ich habe was. Da schenken sie einem ein Buch, eine CD oder was weiß ich, ein Blättchen, weißt du, und so weiter, und versuchen deine Gedanken zu manipulieren. Du suchst selber, was du lesen willst, selbst aus. Und was du hörst. Du hörst selber. Es ist so wichtig, weißt du, dass du selbst dein Leben, dein Schicksal, dein Glauben, deine Erkenntnis aus der Hand Gottes nimmst. Und dann kann es sein, dass du das Buch, dass dir jemand dein Buch empfiehlt. Aber zuerst einmal muss Gott dir das Interesse geweckt haben. Denn der Teufel will nur dein Interesse wecken. Was Gott einem gibt, das bleibt wirklich. Und was nicht von Gott ist, das wird untergehen. Deshalb prüfe deine Urwünsche. Entsprechen sie Gottes Willen, Gottes Auftrag? Sind sie vom Wort Gottes gedeckt? Sind sie einfach, natürlich? Geht es um die Verwirklichung Gottes in deinem Leben oder um deine Selbstverwirklichung? Geht es um die Verherrlichung Gottes? Um welche Ehre geht es? Um welches Ansehen geht es? Das ist so wichtig, finde es heraus. Geht es um ein bequemes Leben? Und ich sage und ich warne euch, Gott hat uns kein bequemes Leben hier auf dieser Erde versprochen. Der Mensch ist zum Kämpfen geboren und zum Sterben geboren. Das ist unser Leben. Weißt du, dass du passiv sein kannst, den Geist der Esebel leg dich ins Bett. Wir machen das. Nein, wir sind zum Boxen. Ellenbogen. Gewisse Schritte zu tun, sich nicht einschüchtern zu lassen. Uns ist kein ruhiges Leben versprochen hier auf dieser Welt. Wer das sucht, der muss in Schlaraffenland auswandern. Der sollte besser kein Christ werden, der wird enttäuscht. Der sollte gar nicht mit Jesus probieren. Weißt du, wir sind Christen geworden, weil wir den Willen Gottes erkennen wollen. Dein Wille geschehe. Ein zweiter Antrieb in uns Menschen ist, dass dieser Urwunsch nach Wachstum, was Großes raus, dass aus uns was Großes wird, Selbstverwirklichung, das ist, was der Teufel will. Mach aus dir etwas. Wenn du aus dir etwas machst, wird aus dir nichts. Du musst natürlich lernen. Du musst zur Schule gehen, du musst studieren, du musst in die Gemeinde kommen. Aber der Herr ist es, der das Wollen schenkt und das Vollbringen. Der Herr ist es. Der Heilige Geist ist es, der an uns arbeitet. Der Teufel versucht dann, gebrauche das und gebrauche das. Und weißt du, du kannst so viel Vitaminpillen schlucken, so viel du willst. Deshalb wirst du nicht gesünder. Und der Teufel versucht durch Amtsmissbrauch, und durch Machtmissbrauch und so weiter, befiehl den Berg. Du kannst schreien und brüllen, so viel du willst. Der wird sich nicht mal bewegen. Da wird der Maulwurf rausgucken und sagen, was wollen sie da unten? Viele maßen sich was an, ohne Autorität. Und alles, was wir ohne Autorität tun, liebe Geschwister, geht daneben, kommt der Schuss auf einen selbst zurück. Da gab es Leute, geistliche Kriegsführung, wir müssen kämpfen. Da sind sie nach Dänemark gegen das Rotlichtmilieu eingegangen und was weiß ich, wie die da protestiert haben. Was ist von diesen Leuten, die dort waren? Ich kenne einige. Ihre Ehen sind kaputt, die sind sexuell verwirrt. Verstehst du? Aber gegen Rotlichtmilieu, verstehst du? Die Leute, die da groß gekämpft haben, Macht ohne Autorität, alles wie die Katz. Wir wundern uns nachher, dass der Schuss nach hinten geht und sind erstaunt, ach, wie der Teufel mir zusetzt. Er zeigt all die Reiche, kann so haben. Er verspricht dir zu geben. Er bietet Jesus sogar an. Das würde dir auch noch anbieten. Wenigstens da irgendwo so ein Eckchen im Kiez. Aber Jesus verweigert sich. Er sagt, nein, ich mach nichts. Gott wird es mir geben. Und Gott gab ihm einen Namen, der über alle Namen ist. Und Gott gab ihm alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Verstehst du? Aber Gott gab es ihm. Aber auf eine andere Art und Weise, als er gedacht hat. Am Kreuz. Durchs Kreuz. Der Teufel will, dass du dir was einbildest und den lieben Gott spielst. Herrgott, verstehst du? Den Starken. Und dir was einredest. Im spiritistischen Bereich geschieht es. Gang und ist das Gang und Gebe, verstehst du? Sag's, tu es und so weiter. Es muss vom Herrn kommen, vom Herzen her kommen, aus dem Herzen heraus, aus dem Geist geboren. Was nicht aus dem Geist geboren ist, ist Fleisch. Der Teufel kennt die Macht der Gedanken, der Gefühle, der Worte, der Sehnsüchte, der Träume. Der weiß es. Der Teufel stellt Jesus auf der Sinne des Tempels in Jerusalem. Weißt du, vom breiten Publikum, die sehen alles da am Jubelfest. Aber Jesus beweist durchs Warten können, nicht warte, wenn die Stunde Gottes kommt. Du musst nicht pressieren, du musst dich nicht hetzen lassen, du musst nicht vom Turm runterspringen. Untersuche es mal, das ist Versuchung. So widersteht man der Versuchung, untersuche es. Von wem ist das? Ist das vom Fleisch, von mir? Wen verherrlicht das, wen meint das? Satan will nicht haben. Eins will Satan nicht haben, dass du es aus freien Stücken etwas tust. Versuchung ist etwas, wo manipuliert wird, wo gedrückt, gedreht, geschraubt wird, aber du sollst frei entscheiden. Weißt du, aus dir selbst, aus freien Stücken, aufgrund des Wortes Gottes. Matthäus 27, Vers 40. Und das fragen auch die Spötter immer wieder. Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Aber Jesus tat es nicht. Er hätte machen können. Er hätte nur ein bisschen pusten können und da wäre vom Kreuz runter. Aber er tat es nicht. Jesus wollte niemand, auch den Juden, nichts beweisen. Er sagt, die werden kein Zeichen kriegen, außer dem Zeichen Jonas. Weißt du, indem du dich verteidigst, kann Gott dich nicht verteidigen. Deshalb sei still, lass Gott für dich arbeiten. Er wird für dein Recht sorgen. Er wird die Dinge so bringen, wie es brauchst. Und dann wirst du das passende Wort im richtigen Augenblick finden und wirst richtig vom Kreuz runtergenommen. Du wirst richtig in ein schönes Grab beerdigt, Herr Jesus. So, wo der Josef von Arimathea sich das Grab ausgesucht hat. Steh Gott nicht im Weg. Lass Gott arbeiten in deinem Leben. Lerne aus der Versuchung, bleibe ruhig, verliere nicht den Kopf, bleibe demütig und bescheiden. Wir sollen uns nicht überheben. Auch nicht besser denken, ach ja, weißt du, der Pastor oder was, der Bruder, die Schwester. Lass, das sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Überheb dich nicht über niemand. Und in dem Moment, wo du dich überhebst, liegst du morgen auf der Nase. Richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Überheb dich nicht. Das ist der Versuch. Weißt du, der Teufel kommt, wenn er dich nicht mit der Sünde zu Fall bringen kann, dann kommt er mit Überheblichkeit und Richten und Besserdünkel da und was weiß ich. Ja, ich bin besser. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten, dieser dreckige Bursche. Verstehst du? Und was ist? Der geht ungerechtfertigt davon. Überheb dich nicht. Und jetzt pass auf, ich sage dir noch eine Wahrheit. Es mag dir vielleicht nicht schmecken, das schmeckt vielleicht manchen Pfingstlern, Charismatikern nicht. Aber eine Wahrheit. Weißt du, Paulus hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, damit er sich nicht überhebe seiner großen Weisheit. Steht drin, warum er so einen Pfahl im Fleisch hatte. Weißt du, warum er humpelte oder Brille brauchte oder kein Gebiss hatte. Ist egal, was ein Pfahl im Fleisch war. Einiges war, wo er dreimal gebetet hat, lieber Gott, nimm es weg. damit er seiner hohen Weisheit nicht überhebe, damit er seine Geistlichkeit nicht überhebe, damit er ja, seine Entwicklung, seine Reife nicht überhebe. Versuchung macht dich wach, pass auf. Weißt du, die bösen Dämonen sollst du in Schach halten, sonst wirst du sie nie los. Überheb dich nicht. Satan ist ein Versucher, der dich zu Fall bringt. Der dritte im Bunde bei dir ist das Teufel. Da ist der Heiland, da bist du. Und der dritte im Bunde ist der Satan. Der steht dazwischen, irgendwo, versucht er mitzumischen. Der dritte versucht sich wichtig zu machen. Sollte Gott gesagt haben. Verstehst? Der dritte. In uns allen wohnt der Teufel. In uns allen wohnt der Heilige Geist. Das ist das Verrückte dabei. Das viele nicht begreifen. Wir können von einer Sekunde auf der andere, je nachdem wie unser Geist eingestellt ist, so schnell, zack, 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 zack. Weißt du, wir sind manchmal in Römer 7. Ich, elender Mensch, ein Pfahl im Fleisch. Ich, elender Mensch. Und einen Schritt weiter, Römer 8. Und nun ist nichts mehr Verdammliches in denen, die in Jesus Christus sind. Verstehst? So schnell. Römer 7, Römer 8. Du musst nicht alles annehmen. Ich, elender Mensch. Versuchungen sind immer fromme Gaukeleien. Sollte Gott gesagt haben. Will das Gott für mich? Ist das für mich? Oder gilt das noch für uns heute? Das sind fromme Gaukelei. Immer hinterfragen. Frag nicht so viel. Glaube oder lass es bleiben. Glaube oder lass es bleiben. Der Teufel will dich nur vom Segen abbringen, denn du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder oder. Entweder fixierst du auf Jesus Christus. Schau mal im Spiegel. Der Spiegel sagt dir die Wahrheit. Ja, guck dir den Spiegel. Da siehst du den Heiland in dir und da siehst du den Teufel in dir. Ja, du wunderst dich. Im Deutschen Museum, vor Jahren mit meinen Kindern besuche ich das Deutsche Museum in München und da war eine Ausstellung und aus Spiegelsaal, also in dem Spiegelsaal, da kommst du rein, dann kannst du dünn sehen, dick sehen, was weiß ich, lang und was weiß ich, alle verschiedenen Formen. Und da kommst du in einen Raum, du, bin rückwärts gegangen und habe gedacht, um Himmels Willen, wo bin ich hingeraten? Ich habe Hitler in mir gesehen. Verstehst du? Da war das so, wenn du in den Raum reinguckst, ob Mann oder Frau, du siehst dich Hitler. Und dann stand unten, in jedem Menschen steckt ein Hitler. So in jedem Menschen steckt ein Stalin, ein Mao Zedong. Ich weiß, dieser Künstler wollte nur zeigen, in uns steckt das Böse. In uns steckt das Böse. Und wir sind hier auf dieser Erde, um das Böse abzulegen, abzuarbeiten. Wir sind gerettet, haben die Gemeinschaft mit Gott, den Glauben an Gott und so weiter, den Heiligen Geist. Und jetzt sollen wir das abarbeiten. Ganz schnell noch, meine Zeit läuft davon. Der Teufel will dich abhalten von deinem Glück. Deshalb erlaube es nicht. Lass ihn nicht abhalten. Lass deine Zeit nicht stehlen. Verschwende deine Zeit nicht. Wirf dein Glück nicht zum Fenster raus. Ein paar Gedanken, die Gott mir ganz schnell gegeben hat hier. Nütze deine Möglichkeiten. Nütze dein Leben. Nütze deine Situation. Nütze deine Gelegenheit. Das ist, wie wir die Versuchungen überwinden und abarbeiten. Genieße dein Leben. Das sage ich als Pastor jetzt. Genieße dein Leben. Was sage ich? Genieße deine Jugend, genieße dein Alter, genieße dein Zustand, was du bist, deine Ehe, genieße deine Kinder, genieße das. Eines Tages sind sie groß und sind weg. Und dann wunderst dich von deinem Leben, dass nichts geworden ist. Genieße bewusst die Gaben Gottes, und zwar die Gaben, die Gott dir im Augenblick gibt. Genieße es. Dein Leben geht so schnell vorbei. Und die Frage ist, was hast du damit gemacht? Und Satan will dich nur verhindern, dass du keine Freude am Leben hast. Weißt du, du hättest jetzt mit deinen Kindern so viel Zeit, aber der Teufel beschäftigt dich mit allen möglichen Mist. Dann die Gemeinde, dann der Beruf, dann was das Geschäft und so weiter. Und du hast keine Zeit für deine Kinder. Und die werden groß und du hast sie gar nicht gekannt. Und dann wird eines Tages der liebe Gott Rechenschaft fordern. Was ist mit deinem Sohn, mit deiner Tochter geworden? Ja, ich musste so viel arbeiten. Vergiss es. Wir haben Verantwortung. Genieße das Leben. Und Erkenntnis ist der Schlüssel zum glücklichen Leben. Gott gibt uns die Möglichkeit und wir sollen es genießen. Genieße deine Frau, genieße deinen Mann, genieße deine Arbeit, egal was du machst. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Sagt die Bibel so. Genieße. Gott ist immer zuerst. Also setz Priorität in deinem Leben Und du merkst plötzlich, da kann ich der Versuchung widerstehen, da werde ich siegreich, wenn ich das und das und das tue, was Gott will. Dein erster Gedanke solle Gott sein, aber der zweite solle dein Mann, deine Frau sein oder du selbst. Wenn Gott redet, frag nicht zu viel, diskutiere nicht so viel. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, wenn Gott redet, aufstehen, aufspringen und rennen. Verstehst du? In dem Moment, wenn du wartest, und das ist die große Gefahr, wenn du anfängst zu warten, wartest der Herr. Verstehst du, dieser indische Bruder nochmals, verstehst du, hätte gefragt, aber ich weiß, ich kann auch morgen früh rennen. Nein, aber der Heilige Geist sagt, renne jetzt. Der Mann hängt jetzt am Baum, will sich erhängen. Und wenn Gott redet, ist es immer jetzt. Und der Teufel versucht, dass du abwartest, abwägst, diskutierst. Und in dem Moment, wo du dich anfängst abzuwägen, soll ich den Zehnten geben, soll ich nicht? Ach, weißt du, ich gebe lieber am Ende des Monats meinen Zehnten. Ich sage dir eines, ich habe immer am Ende des Monats kein Geld gehabt. Der Teufel hat alles aufgefressen. Und ich habe deshalb gleich am Anfang des Monats mein Gehalt eingeteilt, Miete oder Fahrtgeld und was weiß ich. Und dann der Zehnte und das war weg. Dann habe ich nicht mehr gehabt. Aber wenn du das diskutierst, ich habe zeitlang sogar meinen Zehnten auf dem Schrank oben gehabt. Weißt du, da habe ich so als Notgroschen, verbraten. Gib weg, was du weg hast, ist weg. Was du erledigt hast, ist erledigt. Was du getan hast, ist getan. Wenn Gott redet, überleg nicht zu viel, zögere nicht zu lange, der Zug ist weg. Und du kannst nicht mehr aufspringen. Bei Gott gilt immer das Heute, das Jetzt, das Hier. Egal was es ist, ob jetzt deine Beziehungen ist, nütze deine Beziehungen oder geheim. Verstehst du? Und du wirst keine andere Möglichkeit mehr tun. Verstehst du? Es gibt nur einen Segen. Denk an den Segen, den Erstgeburtssegen, den Esau hat verkauft. Und so viele vermasseln ihr Erstgeburtssegen. Morgen gibt es nicht mehr. Morgen bist du durchgefallen. Morgen gibt es nur noch den Teufel. Der Teufel weiß ganz genau, wenn du abwartest, auf später verschiebst, und das liebste Möbelstück Satans, des Teufels, ist die lange Bank. Immer verschieben. Später, wenn ich verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder groß sind, wenn die aus dem Haus sind, dann hast du gar nichts mehr. Dann sitzt du schon auf dem Boden. Immer hinauszögern. Wie überwinde ich Versuchung? Ganz schnell. Später. Weißt du, für später wirst du gar kein Geld mehr haben. Vielleicht wird es später gar kein Geld mehr geben. Weißt du, später braucht man deinen Einsatz nicht mehr. Jetzt redet der Herr. Jetzt geh und predige dir im Baum. Verstehst du? Nachher hängt der Mann am Galgen. So, ich habe mich immer entschlossen, sofort zu handeln, wenn Gott einen leitet, wenn Gott einen führt. Für später ist vorbei. Das weiß ich nicht mehr. Das passiert. Da ist der Geist Gottes verflogen. Hinterher, weißt du, da wird alles zerredet, alles durchdiskutiert und so weiter. Und wir überwinden unsere Versuchungen, wenn wir sofort handeln, wenn Gott zu uns redet, wenn du das weißt. Hinterher entstehen dann so viele Fragen. Jetzt kann ich jemanden ermutigen. Nachher kann ich, der ist vielleicht gar nicht mehr da. Nicht mehr ermutigen. Jetzt braucht jemand mich. Aber später braucht niemand mein Gebet mehr. Das ist alles wie die Katz. Wenn der Heilige Geist sagt, bete, dann sollen wir jetzt beten. Und wenn er sagt, geh, dann sollen wir jetzt gehen. Weißt du, wenn der Herr sagt, verzichte jetzt und so weiter, dann ist es okay. Wir sollen immer auf die Stimme Gottes hören, immer für den Augenblick da sein. Und Gott will uns helfen, dass wir jetzt ein gutes Wort einlegen. Später braucht niemand ein gutes Wort. Das kannst du verschlucken. In aller Liebe. Pastor Niemöller hat etwas ganz Tolles geschrieben. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war kein Kommunist. Als die Nazis die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich bin ja kein Sozialdemokrat. Als die Nazis die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Und als sie die Juden holten, schreibt Niemöller, habe ich nicht protestiert, ich bin ja kein Jude. Und als sie mich holten, gab es niemand mehr, der protestierte. Und da ist eine Wahrheit drin. Wenn du jetzt was tun kannst, tu es. Ob es jetzt die Kommunisten, die Gewerkschafter, die Sozialisten sind, die Juden, die Flüchtlinge oder was weiß ich, die Deutschen. Mach jetzt. Jetzt kannst du noch eingreifen. Jetzt ist die Stunde Gottes. Nachher braucht man deinen Dienst nicht mehr. Deine Ermutigung, deine Warnung oder was auch immer sein kann. Jetzt kannst du noch den Teufel verhindern. Jetzt, in deinem Zustand, in deiner Situation. Nachher ist der Zug abgefahren. Jetzt kannst du Vorsorge treffen. Denk an diese 10 klugen und törichten Jungfrauen. Jetzt kannst du Öl einkaufen. Denk an den klugen Baumeister. Jetzt kannst du dein Haus auf dem Felsen bauen. Jetzt. Nachher ist vorbei, wenn der Sturm kommt. Wer die Stunde Gottes verpasst, ist verpasst. Kein Anschluss mehr daran. Deshalb die Versuchung kommen, dass wir sofort reagieren, und zwar schlagfertig. Es steht geschrieben. Und dann lässt der Teufel dich in Ruhe. Nachher, weißt du, nachher musst du nur Opfer bringen und leiden und dahin siechen. Deshalb, was du jetzt tun kannst, das tue jetzt. Jetzt ist die Stunde Gottes. Preis Gott. Wie überwinde ich meine Versuchung? Ich habe einige Informationen euch weitergegeben. Versuche jetzt. Nachher, dann musst du vielleicht als Märtyrer sterben, wenn du die Entrückung verpasst. Das ist es. Da gibt es noch ein Siegel für die, die zu spät kommen, die bestraft das Leben. Und die müssen dann als Märtyrer sterben. Und dann winken sie nur noch mit der Palme. Aber Gott will, dass du die Krone bekommst, dass du zu der Erstlingsschar gehörst, zu der Entrückten, zu der Gemeinde Jesu, dass du dort bist und nicht als Märtyrer krepierst. Als einer, der zugrunde gerichtet wird, weil du das Zeichen des Antichristen nicht annimmst. Und wir sind kurz davor, meine Lieben, dass der Teufel uns einen Stempel aufdrückt, einen Chip einpflanzt oder was auch alles sein mag. Wir sind mittendrin in einem Zeitgeschehen und wir sollen aufwachen. Wer jetzt sich nicht vorbereitet ist, liegt daneben. Die Zeit ist aufwacht. Auf ruft uns die Stimme. Gibt ein altes Lied. Wir stehen auf und beten Gott an und preisen ihn. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns wächst, immer wieder wach zu sein. Sag, wie lange wollt ihr noch schlafen? Wie lange wollt ihr noch träumen? Wie lange wollt ihr noch zögern? Herr, wir wollen alles dran setzen, um unsere Seligkeit zu erreichen. Es ist ernst, ernster als wir denken. Nach der Taufe, nach der Segnungen, es geht weiter. Wir dürfen uns nicht zur Ruhe setzen. Dein Werk muss kommen und dein Werk muss an uns geschehen. Herr, dein Wille geschehe. Danke, Herr Jesus, für heute Abend, für die Worte. Und ja, die Zeit, die eilt so schnell dahin. Bald ist der Zug abgefahren. Wer drin ist, ist drin. Wer draußen ist, sollte draußen bleiben. Der kommt auch nicht mehr rein. Die Tür war zu bei der Arche. Und du schließt die Tür zu und niemand schließt mehr auf. Deshalb, Herr, hilf uns, dass wir unsere Zeit nutzen, die Möglichkeit nutzen, die du uns gibst. Und die Zeit auskaufen, es ist böse Zeit. Danke, Herr. Amen.